Übrigens, Moderationstipp an dich, Peter. Wenn ich mal nichts zu sagen habe, dann sage ich auch nichts. Es gibt teilweise Spiele, da habe ich nicht meine Meinung, weil ich nur nicht mal den Namen gehört
Ja,
habe.
ich weiß schon, ich.
Ja, und dann will man, dass du was sagst zu dem Spiel, zu dem du was zu sagen hast. Und dann sagst du, eigentlich hätte ich gern echt mal wieder so einen Weltraum-Simulator.
Ja, genau.
Hallo zur Geekzone. Nach der E3 sind da der
nach
Philipp.
Nach der E3 ist vor der E3.
sind E3
Christian,
Nachlese.
Der Christian hat's verkackt.
Ach Quatsch.
Wer ist da? Der Philipp.
Jo, der ist da.
Und der Christian.
Hat man schon gehört. Hallo.
Und der Tax.
Der E3-Tax. Servus.
Ja, und ich, der Peter. Ja, es ist jetzt nach der E3, es ist sogar einige Tage nach der E3 und wir haben uns auch die Zeit genommen, viel über die E3 nachzudenken, über die verschiedenen PKs und über die verschiedenen Games, die vorgestellt wurden, die Sachen, die nicht vorgestellt wurden, die Sachen, die uns enttäuscht haben oder die Sachen, die wir total klasse fanden. Und deswegen hatten wir jetzt den Plan, wir gehen einfach mal durch die Pressekonferenz oder wie nennt man es Neudeutsch? Pressekonferenz ist ja falsch. Wie wurden die jetzt immer genannt? Media Briefing.
Also bei EA hieß es irgendwie die EA Play Show oder sowas, ne? Oder EA Play.
Okay.
Und jeder hatte dann einen anderen, voll coolen Namen. Und die haben sich ja auch dann übertroffen mit Events in ihren PKs. Es war gigantisch.
Echt? Hast du die gleichen gesehen?
Hast du es nicht mitgekriegt?
Ja, doch, ich habe schon was.
Also bei manchen bin ich eingeschlafen. Ubisoft. Und da, vielleicht war es mein Traum schöner.
Ja, sie haben sich schon einiges einfallen lassen, wobei ich sagen muss, ich habe zum Beispiel die Sony PK, die konnte ich nicht ganz gucken, mit diesem dauernden Raum wechseln und in der Gegend rumlaufen.
Ja, ich habe gedacht, so, ist die jetzt vorbei, kommt jetzt eine Rückstellensendung, wo die draußen hocken und sich darüber unterhalten, was jetzt als nächstes kommt.
Also, das war
aber mach mal eins nach dem anderen.
Ja, aber erst ganz kurz, wir können ja vorab schon mal sagen, habt ihr den PKs oder Media Briefings oder sonstiges auch live gesehen oder habt ihr sie später mal so angeschaut oder wie war das bei euch so?
Wir, Fips und ich, ja. Wir haben sogar die Microsoft-Konferenz live synchron geguckt und kommentiert. Und das du hast es ja auch geguckt,
aber
du hast
nicht mit uns. Genau, ich habe danach nur die Slack
537 Nachrichten im Slack. Ja, also das war echt.
Das war aber trotzdem fies, weil aus irgendeinem Grund hatte der Stream vom Christian irgendwie, oder vielmehr ich hatte 3 Minuten Delay oder sowas oder eine auf dem
weil
Stream.
Weil du bei Microsoft Christian geguckt hast und ich habe bei IGN geguckt.
Ach, fuck you. Ich habe dann auch auf IGN gewechselt. Nee, ich weiß aber inzwischen, das kam daher, weil ich am Anfang mal kurz Pause gemacht habe und der Stream von Microsoft hat eine echte Pause gemacht und dann da weitergespielt, wo du aufgehört hast.
Wahnsinn.
Ja, nicht schlecht.
Aber live habe ich noch Microsoft-Tipps auch noch gespoilert innerhalb der Pressekonferenz.
Das ist wahr. Also Microsoft habe ich live gesehen, ansonsten habe ich eigentlich nur in die anderen PKs punktuell reingeschaut und wir haben mir halt alle Trailer angeschaut, die irgendwie rauskommen. Taxi, war das bei dir so? Hast du was ganz
live geschaut? Ich habe auch alle Trailer rauf und runter angesehen und dann teilweise mich in die Pressekonferenz reingeschaltet, aber dann war es dann doch nicht so spannend. Ich denke, das war Xbox.
Xbox.
Wo die ganzen Bildschirme aufgebaut waren.
Ja, das war Microsoft.
Ich dachte es dann zum Zocken, aber.
Ja, was ich ja nicht wusste, Microsoft hat ja neben dem Convention Center sich ja da eine Halle hingebaut, wo sie da jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, da sowas dann ihre Konferenz da abhalten. Und das ist ihre eigene Halle. Oh. Und die müssen da wohl richtig ordentlich auch drinnen für Atmosphäre gesorgt haben. So bei Forza, wo dann der Herbst eingeblendet wurde, dass dann so Blätter von der Halle geregnet sind. Also es waren Papierblätter, die halt rot angestrahlt waren. Das hat man im Fernsehen gar nicht, also im Stream gar nicht so gesehen.
Insgesamt, bevor wir jetzt einsteigen mit der ersten PK, die ja von EA war, so allgemein kann man sagen, sie haben alle versucht, mein Gefühl, alle versucht, so ihr eigenes Ding zu machen. Und ich würde mal sagen, bei manchen hat es besser funktioniert, bei manchen schlechter. Genau. Es war jetzt nicht so, dass jedes Briefing gleich war. Ich hatte ja noch prophezeit, das ist ja alles der gleiche Scheiß in unserem Podcast davor.
Eigentlich war nur Ubisoft der gleiche Scheiß.
Ja, aber die
alle
haben
anderen
ja
haben es irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht.
The EA, weil wir gerade sagen, wir fangen mit EA an. EA fand ich jetzt
richtig gepackt. Kack, wer war denn also, diese Quietschbratze, die da irgendwie diese Konferenz geleitet hat?
Ja, nicht nur von der Show her, sondern also EA war auch so ein Ding, was mich echt von den Games total enttäuscht hat.
Also was haben wir im Vorfeld gesagt, was brauchen wir nicht? Battle Royale. Es hat 6 Minuten gedauert, bis ein Battle Royale-Modus für Battlefield angekündigt wurde.
Ja.
Und ich habe innerlich gefallen. Also ich habe ja EA auch live gesehen, also beziehungsweise nur die Hälfte. Ich habe so ab der Hälfte reingeschaut. Da war, glaube ich, gerade dieses komische Mobile-Game, was wohl früher mal ein echter Echtzeit-Strategie-Hit war.
Da reden wir gleich noch drüber.
Und habe ich gedacht, hä, was ist denn da? Ich bin doch gar nicht, bin ich jetzt im Mobile-Stream hier reingekommen? Ja. Und und dann habe ich mir danach dann den Anfang angeschaut. Und ich war bei EA, war ich echt verwirrt. Weil
das Anthem-Spiel gab es, oder? Irgendwie, das war noch halbwegs nennenswert.
Also grundsätzlich, was haben sie vorgestellt? Battlefield 5 mit Battle Royale. Das war ja schon
eine riesen Liste gemacht bei bei EA, war ich noch voll motiviert und habe alles mitgeschrieben.
Okay.
Ja. Eben Battlefield 5. Sie haben wie ungefähr 20 Mal danach nochmal betont, dass es für keines ihrer Spiele Lootboxen geben wird. Mhm. Auch nicht in Battlefield 5. Und dass eben ein Battle Royale-Modus kommen wird, ja.
Ja, aber in FIFA 19 wird es weiter Ultimate Team geben, was ja nichts anderes als eine Lootbox ist.
Genau, also FIFA habe ich mir aufgeschrieben, darunter steht bei mir aber nur GAN. Also da weiß ich nicht, was sie dazu gesagt haben.
FIFA, eine wichtige Sache, das weiß ich zufälligerweise, bei den anderen Spielen, so NBA und so weiß ich es auch nicht, aber bei FIFA ist es so, sie haben jetzt auch die Champions League-Lizenz und die Euroleague-Lizenz.
Stimmt, das ist, und dass es irgendwie ein kostenloses Russia-WM-Update jetzt gibt fürs FIFA 18
oder genau, so. Genau, ne? Das habe ich auch
das schon. Das sind so, diese Lizenzen, das sind so Fußballspiel-Lizenzen, oder?
Das sind Turnier-Lizenzen, die Champions League und die Euroleague.
Champions League ist immer das, was Bayern normalerweise gewinnt, aber wenn nicht, dann schimpfen mal Leute, Peter nicht.
Das läuft doch jetzt im Fernsehen, oder? Fußball ist doch irgendwas jetzt.
Champions League ist, glaube ich, gerade, ja.
Ja, ich würde sagen, wir machen an Fußball, an FIFA mal den Haken und machen weiter mit Anthem.
Nein. Erstmal, was saugeil war, EA ist very late to the party und kündigt einen Streaming-Service an. Da habe ich echt schon ein bisschen grinsen müssen, vor allem, weil sie es halt auch gesagt haben, ja, wir machen das, aber sie haben überhaupt nicht gesagt, wann und wie und was es sein wird.
Game-Streaming-Service.
Access zusammen mit diesem Premier Pass oder sowas zusammen.
Nee, sie haben, glaube ich, gesagt, dass es ein getrennter Service ist.
Ja, aber ob man da irgendwelche Vorteile hat. Also das fand ich ein bisschen komisch.
Naja, gut, aber mal ganz ehrlich, diese Streaming-Services, ich weiß, da schweife ich jetzt ganz kurz ab, aber ich nehme es in Kauf, diese Streaming-Services, das verkauft sich doch nicht. Also wir hatten ja heute da mal kurz drüber gesprochen, dass Sony jetzt anscheinend auch versucht, ihr PS Now aufzuwerten, dass man Spiele für die PS4 trotzdem noch downloaden kann, was sie vorher kategorisch abgelehnt haben.
Ja.
Ich behaupte, dass sie das im Leben nicht tun würden, wenn sich diese Streaming-Services irgendwie verkaufen würden.
Auf anderen Plattformen als wie halt den Konsolen, genau.
Ja, aber und, ich glaube auch nicht mal,
dass weil es auf den halt
Konsolen so einen reißenden Absatz findet.
Naja, nein, auf den Konsolen ist die einzige Plattform, wo sie halt den Download anbieten können, so, weil dann läuft es halt dann nativ. Natürlich. Also ich meine, auf deinen DVD-Player kannst du es nicht runterladen. Weil also
die gesamte Blödheit hinter diesem Plan, jetzt die PS4-Spiele anzubieten zum Download in einem Service, den ich hauptsächlich für andere Plattformen bewerbe, dass man trotzdem PS4-Spiele spielen
kann. Vor allem die anderen Plattformen kommen ja auch nicht zum Zuge. Ich meine, wo ist denn da jetzt ihre PS3-Backlibrary oder ihre PS2-Backlibrary?
Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das Problem bei Sony in diesem speziellen Fall ist einfach, sie kommen an die anderen Leute nicht ran. Die Leute, die PlayStation-Spiele spielen wollen, haben eine verdammte PlayStation.
Ja.
Und die Leute, die eine PlayStation haben, die lassen sich keine 2 oder 3 oder 4 oder 5 Jahre alten Spiele für einen monatlichen Abo-Gebühr aufs Auge drücken.
Mhm.
Und das andere ist halt auch, also ich habe vor einer Weile mal irgend so ein Streaming-Ding Scheiß ausprobiert. Ich finde es einfach sehr, sehr unbefriedigend von der Qualität. Also ich hatte Artefakte. Ich habe jetzt auch nicht die superschnellste Leitung, aber VDSL 50 sollte für sowas schon cool sein.
Eigentlich schon. PlayStation Now kann man ausprobieren, oder?
Zumindest mit VPN.
Philipp, ich gebe dir recht, aber das Interessante ist, wie viel haben die Kollegen investiert, dass es diesen Streaming-Service gibt?
Naja,
vielleicht rechnet sich das einfach so ein Verkaufsballon und dann... Das
glaube ich einfach nicht. Weil ich meine, Sony sind ja normalerweise jetzt die Ersten, die von ihren tollen Verkaufszahlen berichten, wenn sie welche haben.
Ja.
Hast du schon mal irgendein Wort zu PS Now gehört, außer der Markt nimmt es an, war, glaube ich, die einzig wirklich Aussage dazu von Sony. Und wenn Sony nicht sagt, wir haben so und so viel Stück verkauft,
dann heißt, die haben ja damals teuer die Technologie gekauft.
Aber die haben doch OnLive gekauft, oder? Das ist doch
OnLive. Nee, das war nicht OnLive, das war diese andere. Es gab irgendwie zwei Konkurrenten, OnLive und das andere, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Ich weiß nicht.
Das andere hat...
Gaikai.
Genau.
Schauen wir doch mal, wo sie in einem Jahr stehen.
Und dann wurde es echt irgendwie relativ ruhig drum.
Ja, und jetzt hat EA ja auch sowas angekündigt, Christian, hast du erzählt?
Ja, so ein Streaming-Service.
Ja, das muss jeder haben, hat ja Microsoft auch angekündigt.
Wahrscheinlich
das
muss man es gerade haben. Und wahrscheinlich geht es auch darum, es will halt jetzt keiner den Markt hergeben, aber sie wissen noch gar nicht genau, ob es einen Markt gibt. Aber erst
Nachdem sie jetzt alle wieder zurückgerudert sind und sagen, die nächsten Konsolen werden doch wieder Konsolen und das hier heißt ja schon seit zwei Generationen, das ist die letzte mit Medium und so oder letzte mit Hardware halt. Und
wobei Microsoft hat ja verschiedene Versionen quasi angeteased nach der E3 dann, dass sie gesagt haben, also die nächste Xbox wird eine Produktgruppe und es gehen ja tatsächlich schon einige davon aus, dass du so eine ganz billige Einsteigerversion nur für Streaming-Service kriegst.
Ja, aber das gibt es ja schon länger und als Produktgruppe bezeichnen sie sich ja auch schon jetzt mit Xbox One und S und X und alle.
Ja, aber
deswegen, ist viel Marketing,
Ich glaube, dass sie das weiter auffächern und ich glaube, dass sie allesamt mit ihren Streaming-Services.
Wenn man sich auch mal anschaut, wie gut Xbox Live im Vergleich zu PSN ist, glaube ich, dass die zumindest von der Technologie dahinter das besser hinbekommen können, als es Sony macht.
Ja, fehlen ihnen halt die Exklusivtitel, aber ansonsten.
Ja, nee, ich glaube, dass.
Ja, irgendwie. Wie so ein Halo 1700 wird schon rauskommen.
Ganz bestimmt.
Nein, da aber kommen wir dann auch noch dazu. Aber jetzt würde ich mal sagen, lass uns mal nochmal über EA ein bisschen reden.
Genau. Wisst ihr, was ich ganz toll fand bei EA? Diese mehr als peinliche, im Zuschauerraum oder in den Sitzen stattgefundene Interview mit dem Respawn, einem der Respawn-Gründer, über das nächste Star Wars Singleplayer-Spiel, das EA dann canceln wird nächstes Jahr.
Fallen Order meinst du?
Das war so ein Fremdschämen-Interview, wo er immer nur ist, so, ja, und ja, wo spielt es dann? Und also, ja, es wird Jedi Fallen Order heißen. Ah, toll. Und er so, ja, und es wird amazing sein. Werden gejagt. Und ja, und das war, wo spielt es dann? So, ja, zwischen Episode 3 und 4. Oh, das war ja eine tolle Ära. Nein, es war eine dunkle Ära.
Ja, wobei, also bei aller Lächerlichkeit dieses Interviews, ich muss sagen, ich traue es Respawn tatsächlich zu, dass sie da was Gutes damit machen. Also der Singleplayer von Titanfall 2, den fand ich leider auch
da nicht gut. Da hast du recht, ja. Nachdem ich jetzt in den letzten 4 Tagen den Singleplayer von Titanfall 2 durchgesuchtet habe und gesagt, echt, das ist das Ego-Shooter-Spiel, das mich seit Jahren am meisten gefesselt hat.
Ja.
Was für ein geiler Singleplayer.
Und ist es der, den ich angespielt habe und den fand ich am Anfang schon so doof, aber vielleicht muss ich es nochmal probieren. Mit den Mechs und so.
Ich bleib auch dabei, dass Titanfall 1 und 2 mit die besten Multiplayer-Spiele der letzten Jahre waren. Die haben für mich persönlich, haben keine Marke und jetzt wachsen sie langsam ein bisschen, aber.
Ja, da bin ich jetzt dabei. Also das würde ich gerne mal ausprobieren, den
Multiplayer. Ich hab's hier noch rumstehen.
Ja, dann das müssen wir mal machen, weil das war unglaublich. Also
dieses Singleplayer mit den Titanfall. Für mich hat es immer den Boden aufgewischt mit Battlefield und Call of Duty und was es alles gibt.
Also was man gemerkt hat, Respawn, der Zampella oder wie er heißt, und der andere, der nicht mehr da ist, das waren ja die ursprünglichen Modern Warfare und auch die ursprünglichen Call of Duty 1-Macher, glaube ich, von Infinity Ward damals, die sich ja da losgesagt haben, oder? Damals von Activision.
Korrekt.
Und das hat, also du merkst so diese Liebe der Inszenierung im Singleplayer, merkst du den an. Also ich habe mich an mehreren Stellen, obwohl es natürlich thematisch nichts miteinander zu tun hatte, wunderbar an Modern Warfare erinnert gefühlt, was einfach von der Inszenierung so ähnlich geil ist.
Als es noch gut war, Modern Warfare.
Und ja, ich meine ja Modern Warfare 1.
Ja, nee, das ist richtig und das merkst du. Und das merkst du auch bei dem Multiplayer. Wir werden den mal spielen und dann kannst du ja nochmal von deinen Ersterfahrungen berichten, weil ich habe mir ja schon endlos gespielt. Mir macht es einfach unglaublich viel Spaß, weil es nicht so diese, nicht wie bei, wie heißt denn der Krempel? Battlefield und
Call of Duty.
Battlefront. Mhm. Es ist so eine totale, wann kriege ich mein nächstes Item? Boah, ich habe jetzt ein geileres Scope, jetzt kann ich noch weiter snipern. Das ist halt bei dem Spiel überhaupt nicht. Sondern du steigst zwar im Level auf, du kriegst auch neue Sachen, aber wenn du Bock hast, benutzt du bis zum Ende deine erste Waffe und es ist tatsächlich dein eigener Skill, der zunimmt. Und nicht leider
auch. Also ich finde die Wahrheit, also es, das machen wir und dann gibt es mal einen kleinen Titanfall
Minicast.
Minicast, genau. Ein Praise the Titanfall Cast. Lassen wir das mal, und weil sonst schaut es so aus, als ob wir EA auch noch gut finden würden. Weil, das wollen wir nicht. Das wollen wir eigentlich nicht, weil die Konferenz hatte eigentlich nur noch, ich glaube, ich muss mal scrollen, ich glaube, ich habe nur noch ein Highlight da drinnen.
Ja, war es dann ich Anthem, oder? Ich wollte eigentlich schon Highlight. Noch über Anthem reden.
Ich hatte ein Highlight bei EA und das war nicht Anthem.
Okay. Das war Unravel 2.
Unravel 2, genau. Und
Anthem, genau, das meinte ich eben auch.
Ja. Anthem gefällt mir zwar eigentlich so vom Setting und sowas, finde ich alles relativ cool. Hier diese Iron Man Suits, mit der sie durch die Gegend fliegen, würde mir theoretisch alles gefallen. Ich habe nur die Befürchtung, dass es die gleiche Scheiße wird wie Division.
Oder die Division
oder,
sogar.
Ja, oder Division oder Destiny oder irgend sowas, nur in einem anderen Setting und genau dem gleichen stinkgescheiße Faden-Gameplay, das ich nicht mehr sehen will.
Also bei Anthem bin ich noch skeptisch, weil BioWare traue ich ja viel zu, aber so richtig packende Multiplayer-Action-Spiele eigentlich nicht. Ich hätte ganz gern lieber wieder gutes Rollenspiel, aber mittlerweile sind die guten Leute, die da die Rollenspiele machen, bei BioWare auch weg und woanders. Deswegen ist es jetzt wurscht, ob da BioWare dran steht oder nicht. Aber Anthem an sich sah toll aus, die Grafik war toll. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, war halt ihr 10-Jahres-Plan. Das hat schon sehr stark nach, wie bei Destiny
gestunken. Destiny,
ja. Ja. Das ist halt dieses Games-as-a-Service-Ding, was ich nicht mal schlecht fände, wenn sie es halt nicht so arg beschissen machen würden. Also ich fände gerade so...
Nicht beschissen.
Nee, schau mal, also ich könnte mir jetzt so ein Multiplayer-Ding wie Anthem, könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, aber halt mit einer globalen Hintergrundstory. Ja, also es ist so ein Ding, das habe ich schon ewig im Kopf, irgendwie sowas, wirklich sowas Geiles machst, wie du sagst, du erzählst halt die Geschichte von dieser Welt. Diese Geschichte ist von mir aus auf 2 Jahre oder 3 Jahre Erzählung erstmal angelegt, ja. In dieser Zeit hast du den Krieg zwischen den Iron Man Suit tragenden Anthems oder wie auch immer die Typen heißen und jemand anders. Und unabhängig davon, was du tust, entwickelt sich erstmal die Story. Du kriegst sie natürlich mit, wenn du online bist. Deine Missionen verändern sich etc. Also du hast so ein bisschen quasi so ein Real-World-Ding, wo auf der anderen Seite so ein virtueller Trump sitzt, der absurde Entscheidungen trifft und du musst was dagegen tun. Oder einfach eine Story, die sich nicht nur aus dem Spielen heraus entwickelt, sondern auch in der tatsächlich vergehenden Zeit. Dass du sagst, in einem halben Jahr passiert halt dann im Hintergrund das, was du immer nur so am Rande beeinflussen kannst, weil du bist ja nur so ein kleiner pimmeliger Grunt in seiner Iron Man Suit. Ja.
Ja.
Sowas fände ich nett. Also
sowas wird es nicht.
Ich nee, weiß, es wird wieder irgend so ein Kack, so wir gehen jetzt in die nächste Instanz und ballern da alle wieder weg. Die haben wir zwar schon.
Morgen gibt es wieder einen Raid, morgen gibt es dann Doppel-XP, treffen wir uns und es gibt eine Berechtigung.
Story, vielleicht das DLC oder sonst irgendwie.
Ja, Daseinsberechtigung dafür gibt es. Ich glaube nicht, dass das ein Spiel sein wird, das uns jetzt so lange beschäftigen wird, wenn es so wird, wie wir gerade denken.
Man wird sich anschauen, aber da ist nichts Innovatives dabei.
Nee, und sind wir auch nicht die Typen dafür, die da so lange an so einem Ding da dranhängen.
Ja, bis auf die Grafik vielleicht.
Aber Fips, du hast gesagt, Unravel war ja für das Highlight und das war ja, was ich ja auch wieder toll fand, wie damals beim ersten Unravel, war es ja auch sofort verfügbar nach der Konferenz.
Genau.
Hast du es denn schon?
Ich hab's schon, ich hab's aber noch nicht gespielt.
Okay.
Weil ich muss es ja mit meinem Nachwuchs spielen, die ja quasi mit Unravel 1 für Videospiele sozialisiert wurde. Und deswegen durfte ich noch nicht anfangen, weil ich jetzt gesagt habe, nee, wenn das Wetter so schön ist, da sitzt man nicht im Keller und spielt Videospiele, dann gehst du raus.
Klärt mich mal auf, ist das ein reines Koop-Spiel oder kann man es auch Singleplayer spielen?
Du kannst es auch Singleplayer spielen, es soll angeblich auch ziemlich genauso viel Spaß machen.
Ich habe das erste gemacht, auch mal alleine, weil dann steuerst du abwechselnd halt die beiden.
Okay, das finde ich auch cool. Ich habe das erste Jahr durch und ich fand das auch richtig genial. Ich habe das an wenigen Sessions durchgespielt, das ist auch nicht so lang gewesen. Ich denke, das zweite wird sehr ähnlich sein.
Ja, es war einfach ein richtig schönes Spiel. Es hatte was Märchenhaftes, es hatte eine tolle Optik, es hatte einen tollen Sound.
Die Optik fand ich toll. Irgendwie, ich habe es zwar nicht durchgespielt, das erste, weil ich weiß gar nicht, warum irgendwas anderes dann dazwischen dann nicht mehr gemacht und so.
Wahrscheinlich hast du ein Rätsel nicht geschafft.
Wahrscheinlich, ja.
Ein Spiel mit einem Rätsel. Aber Tax, das ist nochmal ein Spiel für dich, falls du es noch nicht
gespielt hast.
Fällt mir gerade ein, Unravel müsstest du dir mal anschauen, der Grafikstil. Rein von der Optik, glaube ich, wäre das spannend für dich.
Das ist an mir vorübergegangen. Also ich hätte dann eher nochmal hier, aber vielleicht für später, Ori and the Will of the Whips.
Ja, da kommen wir aber erst noch angesehen. Hin.
Wenn da kommen wir erst noch sicher bei Microsoft erst.
Aber Unravel.
Unravel und jetzt, aber schau dir mal das 1 auch an. Kann ich jedem empfehlen, der übrigens hier zuhört. Unravel
1. Ja. Immer wieder im Sale auch und so unbedingt zuschlagen. Also es kommt für wenige Euro. Gibt es das
auch, ist auch kaufen, EA ehrlich. Access auf der Xbox und ich glaube in dem PC-Pendant EA Origin ist es auch drin für dieses 5-Euro-Abo.
Ja, da. Aber dann spielt es auf jeden Fall und spielt auch das 1 erstmal, weil ich glaube, 1er und 2er grafisch oder so wird da nicht so viel Unterschied sein und vielleicht macht es Sinn, das 1er zu spielen.
Ja, cool. Du meinst wegen der komplexen Story?
Ja, die Story im ersten ist schon mystisch, finde ich. Die ist schon spannend.
Die ist schön, die ist ein bisschen traurig am Ende. Das ist
traurig hier
mit der alten Dame, aber es ist schön erzählt. Das ist eine schöne Art und Weise, eine Story in ein Videospiel einzubringen, das eigentlich überhaupt keine Story braucht, weil es die Story in sich ist.
Apropos Story im Videospiel einbringen. Da gab es ja danach gleich die nächste den Indie-Hammer. Da haben sie sich ja irgendein Berliner Studio eingekauft, die Yomai heißen. Also
Hipster Quest oder was?
Yomai Studios aus Berlin.
Ein bayerisches Yomai aus Berlin, wie geht denn das?
Ja, das weiß ich auch nicht. Und da war dann eine Conny, weiß ich nicht mehr, auf der Bühne und das arme Mädchen war so nervös.
Ja, das macht die doch wieder sympathisch.
Das meine ich ja, das war echt sympathisch. Was dann leider nicht so ganz sympathisch war, war ihr, also wie sie es vorgetragen hat, sie hat es möglichst versucht, stimmig rüberzubringen, aber leider war das the worst German Accent of the world. Das war leider. Aber das sah toll aus, weil das hat mich so ein bisschen an dieses Spiel erinnert, wo man da ist die Welt untergegangen, alles überflutet und du bist mit deinem kleinen verletzten Bruder in einem Boot unterwegs und ziehst dann los, versuchst Medizin für ihn zu finden und
ihn verbannt. Ach ja, das
ist gerade, schaut
wie heißt denn das?
Das weiß ich,
Submerged hieß das, glaube ich.
Submerged.
Das, ja. Und das war nämlich auch so, das kommt ohne eine einzige Sprachausgabe aus und da wird die Backstory dazu, wird in so total so Wandmalerei-mäßig, Höhlenmalerei-mäßigen Ikonen dann erzählt und ich habe von Gänsehaut bis Tränen in den Augen alles gehabt. Also, aber jetzt schweife auch wieder ab. Submerged ist auch ein Tipp, den man spielen muss. Ist grafisch nicht toll, Tax, aber es ist eine unglaubliche Spielerfahrung, wie ich finde.
Ja, aber Christian, ich will nochmal einsteigen. Heißt das Sea of Solitude? Ja, oder ist
genau,
das
Sea of Solitude, von dem habe ich gerade geredet, von diesem Yomai.
Wahnsinn, also ich bin ja gerade, der Podcast bringt mir so viel und hoffentlich hier ganz vielen Zuhörern. Schaut euch dieses Sea of Solitude an.
Ja, unbedingt.
Weil ich das ist hier wirklich echt tolle Kunst Erfahrung darin sehe. Also das eine sind Spiele, aber das ist für mich bewegte Kunst.
Yomai. Wow. Also es schlägt für mich so von fieses Erzählen, weil da geht es irgendwie um Angst und um die Angst des Alleinseins oder sowas, glaube ich. Ja. Und es erinnert mich so ein bisschen an Hellblade. Also von der Art und Weise, wie sie es erzählen wollen vielleicht auch.
Okay.
Und deswegen, da bin ich mal neugierig drauf.
Ja. Gut. Verlinken wir in den Shownotes.
Verlinken wir auf jeden Fall. Können wir an EA einen Haken machen mit der einzigen Anmerkung, weil du schon angeteasert hast, Christian. Es gab auch ein neues Command & Conquer.
Ja,
nur dieses und Command & Conquer
wieder da. Man hat am Ende Kane gesehen, CGI-Kane. Und ich habe gedacht, das war so wirklich, da sind die letzten Command & Conquer-Fans aus dem Fenster gesprungen.
Genau, einfach mal nochmal, wer es nicht gesehen hat, es ist ein Mobile-Game, Es ist nicht Tower Defense, nein, es ist, man spielt eigentlich mit zwei Basen gegeneinander und es ist, glaube ich, ich kann es noch gar nicht sagen, ist es ein echtes Competition Game oder ist es einfach wirklich nur...
Ja, muss es, weil sie haben ja doch diesen Clou gebracht, dass sie zwei E-Sportler, E-Gamer auf die Bühne geholt haben, wobei einer davon wohl angeblich eine ganz große Nummer bei StarCraft ist. Und das ging eben nicht auf, dass ich im Nachhinein irgendwie bei Insert Moin gehört, dass sie da gemeint haben, so, ja, das ist ein ganz großer bei StarCraft und da haben sich wohl Leute auch gefragt, na, was hat denn da EA locker gemacht? Und ja,
so wird es auch sein. Ich denke mal, sie wollen es, ich habe das Gefühl, die wollen es da platzieren, weil das wäre dann halt mal so ein richtig erfolgreiches Mobile Competition Game.
Ja, das ist so richtig so, ja, tritt ihm, wenn er noch am Boden ist.
Ja.
Der Move, finde ich.
Ja.
Nee,
das ist dann auch over. Und somit ist EA auch rum, oder?
Lass mal EA bleiben. Genau, kommen wir mal zu den interessanteren.
Lasst uns weiter wandern. Danach kam
Xbox.
Da hieß es Briefing übrigens. Da war es Briefing.
Stimmt.
Ja, genau, Xbox. Wie ist es eingestiegen? Philipp, willst du was zum Anfang sagen? Ich glaube, die Ehre gebührt dir.
Ich frag mich gerade ehrlich gesagt, mit was sie tatsächlich eingestiegen sind.
Hallo.
Ich kann Hallo.
Das war Halo Infinite, ne?
Infinite,
ja, genau. Ja. Ja, gut, ich meine, Halo war zu erwarten, dass irgendwas kommt. Ich persönlich hätte mir eher ein Halo 5 gewünscht als irgend so ein rein Multiplayer.
Ist es denn jetzt ein Multiplayer? Ich habe
so gehört, verstanden,
dass,
ja,
dass es eigentlich ein Halo 5 ist. Manche haben gesagt, es ist kein Halo 5. Und,
ich hab so verstanden, dass es so ein Multiplayer, reiner Massive Multiplayer
ist. Ja, mit so einer persistenten Welt oder sowas.
Genau, nein, mit einer persistenten Welt. Ich höre das wirklich gerade das erste Mal, Jungs. Ich dachte, das ist Halo 5 oder Halo 6 oder was auch
immer. Nee, Halo 6 kommt wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr oder so, aber jetzt versuchen sie mal wieder was anderes.
Also das ist auch ein Destiny-Klon dann, nur im Halo-Universum. Also,
wahrscheinlich. Mhm. Wahrscheinlich. Ich meine, die müssen
das natürlich auch. Also ich habe gedacht, sie haben halt einfach gesagt, so nee, wir lassen jetzt die Nummern weg, weil das machen ja alle jetzt und wir können da jetzt nicht 5, 6, 7, 8, 9 dann
hinschauen. Vor allem Microsoft macht das gerne.
Was mit den Nummern weglassen?
Nummern weglassen, ja.
Ja.
Ja, aber also wie gesagt, immer abwarten, was es wird. Also ich mag ja grundsätzlich das Halo Multiplayer Gameplay irre gerne. Das macht mir richtig, richtig Spaß. Ich bin jetzt allerdings nicht so extrem extrem gespannt drauf. Also ich werde es mir sicher anschauen, wenn es kommt. Das ist ja auch garantiert wieder in diesem Gratis-Game, Microsoft Game Pass mit drin.
Also in diesem Premium oder wie es heißt dann halt aber nur, oder?
Game Pass. Das ist dieser Microsoft Game Pass, den kannst du ja irgendwie für 5 Euro oder so.
Nein, es gab doch zwei. Es gibt einmal den Game Pass, den günstigen, wo du halt irgendwie, aber und dann gibt es den, wo du die ganzen neuen Titel spielen kannst.
Das nee, das mehr ist als 5 Euro. Ich habe den ganz billigen genommen. Ich habe den auch in irgendeinem Sale mal gekauft, so einen Gutscheincode dafür. Dann habe ich irgendwie, ich glaube, 5 Euro im Monat zahle ich jetzt.
Ja, also wenn du halt auf diese Microsoft und da ist, es sind ja etliche Exklusivtitel angekündigt. Ich finde halt nur nichts Besonderes an diesen Exklusivtiteln,
ja, weil es alles nur
Fortsetzungen
so sind.
Aber egal, wenn man drauf steht, ist es ja auch gut.
Lass mal kurz bei Halo bleiben. Ja. Wir haben ja in unserem Glaskugel-Podcast gesagt, Halo 6 wäre toll.
Wir nicht gerade bei 5?
Nee, Halo 5 gibt's. Halo 6 wäre sozusagen.
Ach so, weil ihr habt doch gerade geredet von, also ihr hättet lieber ein Halo 5 gehabt.
Ja, da haben wir es, glaube ich, getan. Schon.
Nee,
Halo 6. Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, Philipp, so ganz sicher ist man da auch noch nicht, was Infinite jetzt genau wird. Oder wird da
also
noch
mehr zugesagt? Ich habe es tatsächlich primär mal als, zumindest hat es wohl einen sehr starken Multiplayer-Fokus. Ob du auch alleine spielen kannst, muss man gucken. Mhm. Es ist so ein Ding.
Es wurde danach nichts mehr gezeigt darüber, oder?
Genau,
ich habe nicht mehr viel darüber verfolgt. So
nee, ich glaube, das ist auch noch nicht so weit.
Da wird es auch noch dauern, oder?
Ja, also mal ganz kurz, Microsoft hat ja 52 Games gezeigt. Ich glaube, wir wollen auch nicht über alle davon sprechen.
Nein.
Allgemein fand ich es persönlich so, also als Gesamtfeedback zu diesem Briefing, auch als Microsoft-Fan, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie schon ein paar neue Exklusivtitel zeigen.
Also und auch zwar halt was, besondere Exklusivtitel.
Wirklich was, von dem man nicht gehört hat. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, gut, sie haben jetzt ihre Einkaufstour gestartet, 4 Studios gekauft, 1 Studio neu gegründet. Gleichzeitig hat Phil ja gesagt, hier, sie arbeiten an der nächsten Xbox, die ja gerüchteweise auf 2020 zielt, weil Sony ja 2021 will, ne? Gerüchteweise, das heißt, Microsoft will unbedingt wieder früher sein. Das heißt, ich gehe mal davon aus, wenn nächstes Jahr auf der E3 von diesen 5 Studios auch tatsächlich neue Spiele sehen werden. Bei eins ist ja schon bekannt, die Undead Labs arbeiten total überraschend am dritten Teil von State of Decay, genau.
Ja. Allerdings also probieren sie es nochmal, oder wie?
Diesmal mit.
Diesmal mit Spiel.
Es hat sich anscheinend tatsächlich gut verkauft. Also,
und ja, es war ja günstig.
Wird auch viel gespielt und diesmal machen sie es wohl mit richtig dickem Microsoft-Budget dahinter, was sie ja vorher nicht hatten.
Okay. Darf ich kurz mein Fazit zu Xbox, weil der Philipp hat so viele Sachen angesprochen, die ich zum Teil nur bestätigen oder auch manchmal auch ein bisschen widersprechen will. Ich fand es beeindruckend, die Stunde, die hat dich danach so oder eineinhalb echt sprachlos dagelassen, weil es einfach durchgeballt
war.
Diese 52 Spiele. Aber es war nichts Bleibendes dabei. Also doch, es war Bleibendes dabei, aber das war nichts, was mit Microsoft exklusiv war.
Das ist aber so ein Problem, das habe ich persönlich mit der gesamten E3 dieses Jahr.
Das habe ich aber auch, genau. Also das, wir sind jetzt aber noch bei Microsoft. Und das, was du gesagt hast, eben mit, auch mit Halo, man hat ja überhaupt nicht, also man hat eigentlich zu fast keinem Spiel irgendwie erfahren, wann kommt's, um was geht's denn eigentlich genauer, weil sie einfach diese 52 Dinger durchbomben mussten.
Auch das zu großen Teilen ein Problem, das ich allgemein auf der E3 dieses Jahr hatte, kam allerdings natürlich auch schon ein bisschen daher, weil man alles vorher schon wusste.
Nee.
Also es war jetzt kaum ein Titel außer Shadows Die Twice, aber der war ja auch schon gerumored, dass der irgendwo auftaucht. Aber es war jetzt kein Titel dabei.
Weil der halt letztes Jahr angekündigt wurde auf der E3, deswegen war das jetzt halt das
Rumor. Ja, aber es war kein Titel. Aber jetzt, Jungs, jetzt glaube ich, springen wir zu sehr. Jetzt sind wir schon im Fazit. Wir waren gerade mitten in der Xbox-Konferenz. Und was mich ja jetzt interessieren würde, weil es gibt ja schon...
aber darf ich noch was sagen? Weil also was ich ganz toll fand, ist das, was Phil Spencer macht, dass er diese... Also er ändert anscheinend, jetzt hat er wohl auch mehr Handlungsfreiheit, er ändert wieder diesen Weg hin zu First-Party-Studios.
Ja.
Also dass sie Ninja Theory gekauft haben, das fand ich ganz krass.
Geiler Move,
weil
das, wirtschaftlich gesehen.
Ja, was ich aber interessant fand, weil Ninja Theory sich ja abgewendet hat, als irgendwie Third-Party-Exklusiv-Entwickler zu arbeiten, weil sie halt unabhängiger sein wollten. Hat wohl nicht geklappt.
Hast du das Interview gelesen dazu?
Fantastische Hellblade gemacht haben.
Christian, hast du das Interview gelesen dazu mit Ninja Theory?
Nein, habe ich nicht, nein.
Die haben wohl zwischendrin richtig fies Finanzprobleme gehabt und es war wohl mehrmals gar nicht sicher, ob sie hier trotz des Zeitexklusiv-Deals mit Sony irgendwie dieses Spiel überhaupt jemals rausbringen können.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und aber also das muss jetzt Microsoft auch erstmal beweisen, dass sie diese Nähe zu den Studios jetzt auch halten. Und nicht gleich wieder dann beim nächsten, ach nö, wir canceln jetzt das Spiel doch und ach, euer Studio dann, nee, das machen wir dann zu, keine Ahnung.
Aber ich glaube, solange der Phil da bleibt, wird es nicht unbedingt passieren.
Kann ich mir auch vorstellen. Was ich auch gut fand, ist, dass sie nichts von diesen Studios gezeigt haben, weil ich gehe davon aus, dass die an echten neuen IPs arbeiten werden. Und State of Decay 3. Ich rede auch nicht von Undead und ich rede auch nicht von diesen komischen Forza-Machern oder sowas, die ja für mich sowieso schon First Party quasi waren, sondern von diesen neu gegründeten und auch von Ninja Theory, weil die haben in den letzten 3 Jahren ihren Ruf da so verloren, dass sie auf der E3 tolle, geile neue IPs dargestellt haben, ich sage nur hier Scalebound zum Beispiel, die sind alle eingestellt haben.
Und das, haben sie noch was eingestellt oder war das wirklich nur Scalebound?
Was war denn? Das war doch noch irgendwas.
Ja, hier das Star Wars, das ist ja schon ein paar Jahre her jetzt. Das, wie hieß es?
Das Star Wars war aber nicht Star Microsoft.
War nicht Microsoft.
Ach, das war EA, sorry.
Aber nee, was war denn das noch? Microsoft hat noch was eingestampft.
Also es ging mal das Gerücht, dass sie hier Crackdown eingestampft hätten, aber das ist ja alive and kicking.
Hätten sie es mal lieber gemacht, das sah ja richtig scheiße aus. Sorry. Mit der Power der Cloud wird es bestimmt dann noch was.
Die ist doch schon längst raus, die Power der Cloud. Aber wenn du es schon erwähnst, was fandst du scheiße dran? Magst du den Stil nicht?
Ich fand den Stil nicht. Also ich fand, es sah aus 3 Jahre zu spät. Mindestens.
Ich fand es optisch nicht so toll, aber ich wusste auch gar nicht, um was es genau geht. Ich habe mich mit Crackdown noch nicht beschäftigt.
Ich habe es auch nie gespielt, ist bestimmt lustig. Also
mir hat Spaß, mir haben die ersten 2 Teile Spaß gemacht und ich mag auch diesen Cell-Shading-Look leider immer noch irgendwo.
Und wisst ihr, was ich, also ich verfalle jetzt nicht in den From-Software-Fanboy-Modus, weil ich bin mehr als skeptisch über Shadows Die Twice, weil es hat eine Dark Souls-Optik, aber keine. Es soll wohl keine Dark Souls-Mechanik haben. Also ja, vom Kampfsystem so ein bisschen, aber es soll kein Rollenspiel werden, sondern ein Action-Adventure. Keine Charaktergenerierung, sondern vorgefertigter Charakter und eben kein Level-Up und nix. Und deswegen bin ich da jetzt erstmal skeptisch. Und es ist von Activision, deswegen bin ich dann nochmal skeptisch. Mhm. Mein Highlight war dieses obersympathische Captain Spirit Life is Strange-Episode, die sie wohl für for free dann anbieten werden.
Oh ja.
Das sah so cool aus, also das war so richtig nett und verspielt, das fand ich cool, dass du sowas auch machen
kannst. Aber doch nicht bei der Microsoft-PK.
Doch, das war bei Microsoft.
Wurde da vorgestellt, ist aber halt, war auf Square Enix nochmal.
War ich gerade am Klo, Entschuldigung.
Das kann sein, ja. Du warst mehrmals am Klo.
Ist aber auch Cross-Plattform, also ist jetzt deswegen Square.
Ja, das kann sein, aber ich habe es da nur dort gesehen. Also bei Square Enix, die habe ich nicht ganz gesehen.
Ja, was wir dann noch exklusiv haben, ist hier Gears natürlich, Gears 5. Ich glaube, wenn man Gears mag, ist das sicher, wird das ganz okay, oder?
Oh, du meinst Gears Funky Pop Edition?
Nee, die meine ich nicht.
Musste ich aber tatsächlich kurz lachen, als du das gezeigt hast. Ich habe echt gedacht, das machen sie jetzt nicht wirklich.
Also Gears Funky Pop, Gears Tactics und dann Gears 5. Genau.
Wobei Gears 5 ist ja auch schon wieder so ein Ding, ne? Also ich bin ja bekennender Gears of War Fan, alle außer diesem einen nicht ganz Gears of War 4, ich weiß gar nicht, Judgment Day, glaube ich, habe ich wahnsinnig gerne gespielt. Ich finde es jetzt schon wieder geil, hier Microsoft sagt, hey, ihr spielt jetzt diesmal die Kate und nicht mehr den JD oder Marcus Fenix. Und der Shitstorm geht schon wieder los, ne?
Nein.
Die ganzen Gamer-Mädels, die ganzen kleinen Gamer-Mädel-Jungs, ja, die sich sitzen daheim in ihren Röckchen und beschweren sich darüber, dass man eine Frau spielen muss.
Es ist unglaublich.
Es geht mir langsam so auf den Zeiger.
Bei einem Third-Person-Spiel von hinten spielt man immer die Frau.
Natürlich. Das war jetzt aber noch viel schlimmer, ne? Aber egal.
Ich weiß, aber das sind wir ja unserem Publikum schuldig.
Eben.
Exklusiv. War denn dieses Tunic exklusiv? Mit dem kleinen Fuchs, das so ein bisschen Zelda-like-mäßig aussah.
Da bin ich mir nicht sicher, da habe ich auch nichts mehr dazu.
Weil das fand ich toll. Also so weit kommt schon, dass ich fand ganz viele andere Sachen toll, aber die waren alle nicht exklusiv.
Das kann sein, dass das erste, ich glaube, das war ID at Xbox, ja.
Sea of Thieves war das Quatsch. Ich glaube, das war nämlich auch ID at Xbox, ja. Und das sah toll aus.
Ja, sie hat.
DMC 5 Ankündigung war natürlich der Hammer, aber halt auch nicht exklusiv. Aber
auch geil.
Und vor allem, wie geil, dass das jetzt, dass Capcom Japan ein Spiel macht, das nicht DMC 2 ist, sondern halt Devil May Cry 5. Er schaut aber optisch aus wie bei DMC und auf einmal schreit kein Hater mehr, oh, der hat ja kurze Haare.
Ja, über die Hater, da kannst gar nicht so viel lästern, wie es eigentlich müsstest. Ja.
Aber es sah geil aus.
Ich finde, sie haben allgemein schöne Sachen gezeigt. Ich spiele ja auch gern Forza Horizon, also auch Forza Horizon 4.
Das sah sieht Wahnsinn aus.
Absolut Bombe aus. Und wenn sie es wieder so gut fährt wie die letzten Teile, bin ich dann natürlich sold, weil ich krieg's ja auch wieder umsonst in diesem
Game Pass dazu. Und ich krieg dich jetzt dann auch zum Nier spielen, weil Nier Automata jetzt auch für die Xbox kommt, natürlich
genau.
In allem. Und dann spielst du es endlich mal.
Richtig. Und natürlich für mich ganz persönlich, also Crackdown 3, am Anfang habe ich mich mehr drauf gefreut als jetzt, aber ich werde es immer noch spielen und was mich natürlich arg freut, ist Dying Light 2.
Oh, das fand ich auch so sehr genial.
Vier-Player-Koop, Jungs, gell?
Ja, ich habe allerdings wieder die Befürchtung, also wir müssen es dann echt Koop spielen, glaube ich, weil ich hatte ja bei Dying Light 1 das Problem, dass mir es teilweise echt zu gruselig war.
Deswegen habe ich es mir jetzt auch nicht gekauft, weil es ja es ist, glaube ich, ziemlich krass.
Ich konnte es echt, also jetzt nicht, dass ich da gesessen wäre und mich eingepullert hätte vor Panik, aber.
Ja, aber nachts war das schon und das ist ja dann so schwer geworden und das war.
Aber nachts, wenn ich so diese Viecher, diese Mega-Mutanten da verfolgen, also da ist mir schon ordentlich die Pumpe gegangen zeitweise und mehr als zwei oder dreimal am Stück konnte ich das dann auch nicht probieren, wenn ich wieder vor Schreck irgendwo den Controller habe fallen lassen oder sowas.
Aber Koop wäre natürlich toll, ja.
Aber wenn es vier Player Koop hat, dann kann man sich gegenseitig Mut zusprechen.
Ja.
Mhm. Und natürlich auch für meinen persönlichen Abschluss zu Microsoft.
One More. Oh ja, ich wollte gerade sagen, es gab ja noch One More Thing.
One More Thing. Das One More Thing, Cyberpunk, war
richtig geil inszeniert, wo er schon so, ja, danke und tschüss, und dann dieser so Scramble im Bild und auf einmal so reingehackt und dann C-Doppelpunkt,
E3,
ne, keine Ahnung, was war, aber es war wirklich lustig, wie sie das...
War tatsächlich nett, auch da gibt es ja schon wieder den Shitstorm, weil es kein Third Person, sondern First Person ist.
Ja. Aber das ist großartig, da habe ich mir auch die E3 Coliseum Folge dazu angeschaut, übrigens werden wir auch verlinken, es gibt auf YouTube richtig coole Nachbesprechungen mit den Entwicklern zu einigen Spielen und da war eben auch hier Cyberpunk dabei. Und da haben sie auch erklärt, warum sie nicht Third Person, sondern First Person machen, weil Third Person bei Witcher war irgendwie okay, weil irgendwie jeder ist der Witcher und bei Cyberpunk wirst du nämlich auch deinen Charakter bauen können am Anfang.
Ja, eben, ich glaube, bei Witcher ist es wichtig, weil du sollst nicht du sein, sondern du bist Geralt.
Geralt von Riva.
Eigenständige Figur.
Und in Cyberpunk wirst du sein und dein alter Ego und dann wirst du auch sehr aufwendig bauen können und dann haben sie gesagt, da passt aus ihrer Warte einfach nur Ego und am Ende wird es auch genial sein. Glaubt's mir, das
bin ich mir ziemlich sicher.
Das wird sicher ziemlich gut, aber ich glaube, es wird auch noch ziemlich lang dauern. Es gibt kein Datum. Ja.
Und dann hatten
aber wir noch, sie haben gesagt, es kommt noch für die aktuelle Generation, weil da gab es ja auch Gerüchte.
Ja, damit man den Remaster dann nachschieben kann.
Weißt ja, du? Es wird wahrscheinlich so Cross-Generation rauskommen. So
spät. Wobei Microsoft ja auch schon gesagt hat, dass ihre nächste, also in dieser Nachdingst da, dass die nächste Konsole definitiv voll abwärtskompatibel ist. Also ich denke mal, sie werden, ich kann mir sogar vorstellen, dass sie die Software weiterhin für alle Xbox One und aufwärts lauffähig halten.
Das kann wird abwärtskompatibel sein, Philipp. Welche Xbox?
Die nächste, die 2020.
Ah, oh, okay, da kann ich noch
Tax, aber hast du Cyberpunk gesehen? Also die Ankündigung oder den Trailer oder danach? Aber es gab ja dann.
Ja, also, oder halt was gehört. Aber irgendwie habe ich den gar nicht auf meine Liste aufgeschrieben. Also, das finde ich sehr interessant.
Das wäre, glaube ich,
genau dein Ding. Ich warte noch auf ein paar Highlights, richtig brennend. Ich freue mich riesig auf ein paar Spiele, die habt ihr aber noch nicht genannt. Also,
du hattest vorhin noch.
Interessanter
Podcast, du hattest vorhin noch Ori erwähnt, Tax.
Ja, genau.
Das könntest du jetzt hier anbringen, ja.
Wir sind gerade nämlich
im Microsoft-Sektor. Das ist auch exklusiv für Microsoft. Also darfst du dich jetzt
da auch. Also das letzte Mal hast du irgendwie, Ori, schon erwähnt, dass es unheimlich schön, aber unheimlich schwer ist.
Mhm. Yep.
Und das ist dann sozusagen der Nachfolger. Aber ist das Gameplay dann leichter? Und
ich glaube es nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also,
ich will nicht auf YouTube durchspielen.
Ich hab Ori tatsächlich nicht geschafft, zu Ende zu spielen. Es gab irgendwann eine Stelle, ich bin einfach nicht drauf gekommen, wie ich jetzt hier weitermachen muss. Und ich habe es nach irgendwie 13 Versuchen oder so, hatte ich keine Lust mehr. Habe es erstmal zur Seite gelegt. Vielleicht packe ich es irgendwann mal wieder auf, weil es ist ein wunderschönes Spiel. Es ist ein total schickes Jump'n'Run.
So ein Metroidvania-Klon auch ein bisschen, oder?
Ja, mit viel Denken. Also ich fand die Rätsel teilweise echt knackig. Auch wenn es meistens nur ist, find jetzt das und das und so. Aber wie du dann da hinkommst und mit, oh, meine Herren, ja. Mhm. Also es ist definitiv eines der geileren Indie-Spiele auch.
Jo.
Ja.
Haben wir sonst noch was zu Microsoft?
Also. Ja, Tax, außerdem bräuchtest du natürlich eine Xbox dafür, ne?
Ja, das zum einen, ich habe mir gar nicht die Spiele nach Hersteller aufgeschrieben.
Battletoads haben wir gar nicht erwähnt.
Wir kommen noch zu Ubisoft, weil Ubisoft hat einige interessante.
Die werden auch gerade total übergangen, die Battletoads. Tax hat gerade gesagt, Ubisoft hat andere Sachen.
Da bin ich gespannt dann.
Wir gehen chronologisch vor. Als nächstes käme nämlich Bethesda.
Also Bethesda kommt als nächstes.
Spannend und der tolle Ubisoft.
Das ist jetzt ein Cliffhanger.
Musste ich jetzt noch gedulden,
Fips. Jetzt
kommt erstmal diese lamer Bethesda.
Bethesda war auch cool. Können wir weitermachen mit Ubisoft?
Nee, den Cliffhanger, den gönnen wir uns jetzt. Ich bin sehr gespannt, was der Tag
ist. Einzig Geile bei Bethesda war nur dieses Skyrim Siri Edition oder wie das hieß. Weil sie es auf die Schippe genommen haben, dass sie seit 10 Jahren auf jeder Konferenz irgendeine Skyrim-Ankündigung haben. Und das fand ich richtig gut. Ansonsten war, also Fallout
76
reizt mich gar nicht. Rage 2, naja.
Rage 2 kriegt mich schon. Also
Rage 2 könnte mich kriegen. Ja.
Rage 2 hat mir Lust gemacht, mal Prey zu spielen.
Ja, aber Christian, ganz kurz, du hast die Konferenz gesehen und fandst die nicht gut oder einfach die Titel, die sie angekündigt haben?
Du, ich habe, Bethesda war die einzige, wo ich nur die Trailer mir rausgezogen habe.
Okay. Meint ihr nicht, dass Fallout ziemlich cool werden könnte?
Nee. Was ich gesehen habe, nein.
Irgendwie also, nicht.
Es sah sehr stark nach so einem Fortnite-Klon mit dem Bauen. Mit einem schlechten Shooter-Gameplay, wie es halt Fallout hat, aus der Ego-Perspektive. Nee, sorry.
Aber es ist doch ein Singleplayer-Game mit Multiplayer-Anteil.
Nee, es ist ein Multiplayer, das du auch allein spielen kannst.
Ja, so kann man es auch beschreiben. Aber eigentlich ist es halt so eine Welt, so eine persistente Welt, Philipp, in der du existierst.
Ja, aber in der ich keine Geschichte habe oder zumindest keine wichtige Geschichte, weil wie haben sie es so schön irgendwann mal in so einer Nachbesprechung auch formuliert? It's the players who make the story. Fuck this, was will ich das alleine spielen? Soll ich mir meine eigene Geschichte überlegen? Oh, ich sitze jetzt da und bin einsam.
So vielen Leuten, ja. Ja, ich genau, also, das stimmt schon. Man kann sich dann irgendwie zusammenschließen oder zu solch so Art Clans, Basen bauen und dann auch versuchen, gegeneinander zu kämpfen.
Mhm.
Ich bin gespannt. Es hat eher so einen Survival-Anteil also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Battle-Royale-Game ist, auf keinen Fall. Es ist eher so ein Survival-Game.
Glaube ich auch.
Sowas habe ich noch nicht gespielt, aber ich fand es immer spannend. So Daisy und Heezy oder wie sie alle heißen.
The Forest, 7 Days.
Schon irgendwie spannend. Und es ist halt Fallout. Fallout-IP finde ich halt ganz geil. Deswegen werde ich
ja, aber ich finde, die Fallout-IP rettet es leider nicht mehr raus. Also auch Fallout 4, ich habe ja da schon mal ein bisschen gelästert. Ich weiß nicht, ich komme da nicht mehr warm damit. Und das Einzige, was mich jetzt mal wieder richtig, das hat mich motiviert, mal wieder anzugehen, versuchen, Fallout New Vegas zu spielen, wo ja alle sagen, das ist ja in Fallout 3 in gut, weil es halt eine gute Story hat.
Ja.
Weil es halt von Obsidian geschrieben
wird. Also, Ich wundere mich jetzt gerade, also Peter hat ja gesagt, für ihn wäre Rage 2 schon was. Ja. Also wir hatten ja auch über Rage 2, hatten wir ja schon im Pre-Podcast gesprochen. Ja. Und ich finde, also mich kriegt dieser Trailer ganz massiv, weil es sieht halt nach einem abgedrehten Shooter aus und ich mag ja nichts weniger als so todernste Shooter. Ja. Ja. Und das ist letztlich abgedreht. Es sieht für mich ein bisschen aus wie Borderlands auf Speed.
Richtig, richtig. Und es ist eine Mischung aus Borderlands und Mad Max. Und Mad Max habe ich auf der Xbox, wichtig, nochmal auf der Xbox durchgespielt. Es fand ich total geil, weil es einfach das Mad Max-Universum so gut getroffen hat. Wenn du das jetzt mischt mit Borderlands, das könnte schon ziemlich crazy werden.
Also das behalte ich auf jeden Fall im Auge. Da habe ich durchaus Bock drauf. Ja. Was hatten wir noch? Doom Eternal und Youngblood.
Kein
also
Doom mehr, bitte. Oder? Das sind wir auch.
Also ich hatte Spaß an Doom. Ich fand das okay.
Hat mir auch nicht mehr gereizt, aber ich bin einfach durch mit Ego-Shootern, glaube ich. Da muss jetzt was Besonderes. Also auch Wolfenstein 3 lockt mich jetzt nicht mehr hinterm Ofen vor. Wobei, also Youngblood fand ich sehr geil, weil es ist ja der DLC zu Wolfenstein 2 und der DLC zu Wolfenstein 1 hieß ja Old Blood. Ja. Das fand ich ja so witzig. Und es spielt ja in den 80ern und du spielst ja die Zwillinge von BJ und Anya oder wie sie heißt.
Ja.
Und das könnte cool allein, werden.
Ne? Genau, da gab es übrigens keinen Shitstorm. Ne? Da gab es keinen Shitstorm, weil man Mädels spielt.
Stimmt. Kommt schon noch. Was halt sehr geil wird, sind diese 80er-Jahre-Anspielungen, die sie dann reinpacken werden. So wie es halt da, keine Ahnung, mit die Käfer als Band hatte in Wolfenstein, wird es halt jetzt, keine Ahnung, einen Jurassic Park oder sowas geben, Film.
Ja, da muss ich auch ehrlich sagen,
Jurassic.
Wolfenstein hat da so viele Anspielungen und so viel spaßige Details, das könnte ich mir auch echt in einem Let's Play eher anschauen, als selber spielen. Wie du schon sagst, Christian, ist halt dann doch wieder nur ein Ego-Shooter. Aber eigentlich willst du diese Stimmung und diese ganzen coolen Details dir genauer anschauen.
Ja, wobei es mich. Also, ich habe da so eine Mischmasch. Ich fand es zwar gut, aber mir hat das Old Blood besser gefallen, weil das dann auch so diese Stimmung vom alten Wolfenstein besser rübergebracht hat. Da warst du halt der Ober-US-GI und hast die Nazis platt gemacht.
Du meinst das Regime natürlich.
Natürlich das Regime.
Christian, kann so nicht arbeiten.
Und in diesen fiktiven 50er, 60er oder 80er Jahre, ich meine, die Nazis haben den Krieg gewonnen und alles.
Das Regime.
Das Nazi-Regime hat den Krieg gewonnen. Und das ist, die ganze Grundstimmung ist eigentlich so düster. Und wie du dann auch in diesem KZ dann da eingesperrt bist und alles. Ich habe da schon so ein paar Schwierigkeiten gehabt, dass ich das noch unterhaltsam finden kann.
Das ist richtig. Also gerade die KZ-Szene, die war schon ziemlich hart an der Grenze, wobei das hieß ja auch nicht KZ in der deutschen Version, aber die war
natürlich tatsächlich... Natürlich nicht, weil es sind ja auch keine Nazis. Ich habe das ja
war, gesagt. Wie hat Trump die Auffanglager für Jugendliche genannt? Feriencamp. Das war nur so ein Feriencamp für Andersdenkende. aber
für die Asyltouristen.
Ich weiß, was du meinst,
ihn nennen würde.
Genau.
Komm, also packen wir das iPhone ein.
Alter. Doom und Youngblood sind, um mal wieder beim Thema zu bleiben, nicht eine politische Diskussion zu starten, sonst hört uns danach keiner mehr zu. weil wir alle doof finden. Aber nein, Doom Eternal und Youngblood, das sind eigentlich so Sachen, so typische Sachen, wo ich sage, ich gucke mir das an, auch Doom, weil mir hat das letzte Doom tatsächlich viel Spaß gemacht, allerdings auch nicht durchs ganze Spiel. Am Ende habe ich mich ein bisschen durchquälen müssen. Ich gucke, was rauskommt.
Also Youngblood kein Mast, mehr als, oder?
Ja. Das ist eher so, das kriege ich gerade für 15 Euro in einem Sale, da nehme ich das doch mit.
Da bin ich dann auch dabei.
Es gab noch eine Ankündigung und ich weiß noch nicht, was es ist, dieses Starfield.
Ja, da wollte ich auch noch.
Ist das jetzt das Destiny von Bethesda oder ist es ein Singleplayer-RPG? Das weiß man
noch nicht. Glaube ich, noch keiner. Also sie haben wirklich noch nicht viel dazu gesagt.
Glaube ich, kein Singleplayer-RPG. Es ist zwar hier von Bethesda Game Studios, die ja auch, also es wurde noch was angekündigt, nämlich Elder Scrolls 6, aber das war ja nur so Far, Far Preview, weil das kommt, haben sie gesagt, das kommt erst für die Next Generation.
Und Elder Scrolls Blades, das Free-to-Play-Mobile-Game.
Stimmt, das war auch noch dran. Das war
das Shit.
Aber Starfield war so ein bisschen, ja, weiß nicht, grenzte schon an Fremdschämen, die Ankündigung, weil man halt so gar nicht gesehen hat, ja, Bethesda Games, ich meine, das ist jetzt nicht so, wie man damals das neue LucasArts Adventure, oh ja, geil, also, ja, Bethesda Games, das machen zwar schon ganz gute Sachen, aber das sind halt, keine Ahnung, das ist ihr Hauptstudio mit, keine Ahnung, wie viel tausend Leuten und da machen die halt Starfield, was ist es?
Ja, wir werden sehen und ist, glaube ich, ist auch noch sehr weit weg.
Wenn es schlimm läuft, ist es halt auch nur wieder genau so was weiteres, Destiny, Anthem, alles dasselbe.
Ja, ja.
Ja, sehe ich auch so.
Bin ich mal gespannt, wenn wir über Ubisoft reden, wie über meinen Titel rantet.
Tax, hast du bei Bethesda noch was hinzuzufügen? Du weißt es nicht so genau, oder? Also Fallout 4?
Nee, ich konnte nur nicht mehr den Titel aussprechen. Also, nee. Okay.
Ja, Bethesda war schon mal griffiger, oder? Insgesamt.
Aber hat einer die Konferenz gesehen? Also so richtig mit dem...
Nee, nur die Trailer.
Die waren ja auch irgendwann mitten in der Nacht. Da so groß ist mein Enthusiasmus dann auch nicht.
Ja, aber, Sony auch, aber Sony habe ich mir danach dann im angeschaut.
Ja, Fanboy. Komisch, dass
bei Bethesda keiner gemacht hat. Gell?
Ich schaue mir keine Konferenz in der Aufzeichnung an. Also da fehlt es mir dann auch.
Gut, dann lasst uns doch, ich drängel jetzt, lasst uns doch zu Ubisoft kommen.
Kommt Ubi als nächstes?
Jetzt kommt erstmal Devolver.
Richtig.
Die hatte ich Devolver Digital war wie letztes Jahr, die hatten letztes Jahr so einen Erfolg mit ihrer Parodie einer E3-Konferenz, dass sie dieses Jahr das fortgeführt haben. Und es war sehr lustig. Also es war wirklich sehr lustig. Und die habe ich mir halt aber auch nur in der Aufzeichnung angeschaut, weil die war ja auch irgendwie 5 Uhr früh. Und hatte aber eigentlich, wie zu erwarten, es hatten sie halt so ein paar extrem witzig wirkende Indie-Games angekündigt. Das Witzigste war My Friend Pedro, so ein
Bullets Bananas.
Blatz, genau. So ein physikbasierter Twin-Stick-Shooter, der einfach saugeil aussah. Also das sah richtig gut aus.
Ja. Ja, kann man sich ja mal antun, ne?
Und die Fake-CEO-Tussi, die da auf der Bühne stand und ja ihre, was hatten sie, Lootbox-Coin, also Cryptocurrency mit Lootboxen vermischt, du konntest dir dann echt so ein Lootbox-Coin auch kaufen, kannst immer noch auf der Devolver-Online-Shop-Seite und der wechselt jede Stunde seinen Preis. Das ist voll geil. Das fand ich echt witzig, ja. Also das fand ich echt witzig, ja. Und sie hat einmal ihr Publikum als Stinking Bug Fucking Shit Minions bezeichnet, was ich mir auch gleich aufschreiben musste, weil ich den Ausdruck für die Arbeit brauchen
werde. Das muss ich mir nochmal angucken. Wie heißen die? Evolver.
Nein, Devolver.
Da gibt's dann eine Kapitelmarke für. Ich habe mir jetzt gerade eingefallen, ich könnte Kapitelmarken setzen bei den einzelnen.
Ja,
Jungs, jetzt habt ihr es total verkackt. Ich hätte jetzt echt gerne gesehen, was rauskommt, wenn der Tax nach Evolver.
Ja, ich suche schon die ganze Zeit.
Ja, genau, das heißt E-Vulva.
Heißt das ganz gelenkt.
E-Vulva Digital.
Gab es von den Kollegen denn sonst noch was, Christian?
Also ich glaube, ich habe sowas aufgeschrieben,
Metal Wolf.
Metal Wolf. Legend Reborn, das sah geil aus, aber ja, nee.
Nee.
Ja, da außer dem hohen Unterhaltungswert, den die wohl hatte, ich habe sie tatsächlich nicht gesehen, aber ich glaube, abgesehen davon kann man es echt abhaken.
Ja.
Kam danach schon Ubi oder erst noch Square?
Nein, weiß es Square.
Square. Ich will aber Ubi.
Nein, Square Enix, doch. Und Square Enix, glaube ich, kann man echt schnell abhandeln, weil Einzige, was wirklich für mich hat es einiges Nennenswertes, aber das ist ja wieder so Japan-Quatsch, wie er sagt, obwohl für euch ist Just Cause 4 dabei.
Da habe ich es 3 auch nur angespielt. Aber wir hatten es, glaube ich, in der Glaskugel, kurzem hat man drüber gesprochen, über Just Cause.
Ja, wir hatten eigentlich generell mit unserem Glaskollegen immer recht. Also hey, so fällt
mir das. Ich
so
muss dann sicher, später,
wie ich mit Sekiro war, ja, dass ich sage, vielleicht so ein neomäßiges Samurai-Spiel. Hallo? Ey, ich bin immer noch, kann ich mich schon immer noch selbst anfassen.
Ich werde dann später auf jeden Fall noch erzählen, dass ich bei manchen Sachen richtig falsch lag. Das betraf aber eine andere PK.
Ja, du natürlich, Peter.
Ne? Aber Square Enix.
Tomb Raider.
Tomb Raider,
hat ja schon wieder vorbestellt, hoffe ich doch.
No Brainer.
Das ist ja, genau, Gott sei Dank kommt nicht wieder so ein Tomb Raider-Klon mit diesem Nathan Drake oder wie er heißt, sondern mal wieder ein richtiges.
Ein echtes Spiel, ja.
Echtes Spiel. Oh mein Gott. Mit Lara.
Ja, ansonsten ja, Life is Strange 2.
Stimmt, dieses Captain Spirit kann man eben nochmal. Ja.
Captain Spirit und danach Life is Strange 2. Für mich natürlich cool, habe ich sehr geliebt. Haben wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich. Ja gut, ansonsten ganz viel so Japano-Geschichten.
Ja, Dragon Quest bin ich jetzt auch nicht drin. Aber
Kingdom Hearts.
Ja, das ist, hat man ja schon mal, das ist bestimmt ganz nett, auch diese, die Grafik hier mit diesen Pirates of the Caribbean Welt und so. Ich hab noch ein Kingdom Hearts hier, ich hab's nie gespielt, aber hat ja eine riesen Fanbase. Also, kann man ja
also das Einzige, was mich an Just Cause 4 wirklich kurz hat aufhorchen lassen, war, dass sie gesagt haben, sie haben total coole Fortschritte beim Thema AI gemacht. Die Gegner-KI, das hat mich auch bei Microsoft ein bisschen gefreut, dass sie sagten, sie investieren da ganz arg in die Richtung, auch wenn Microsoft und KI natürlich ein bisschen beängstigend ist.
Skynet
anyone. Das würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn die KI in den Action-Games wenigstens mal auf das Level von dem ersten Far Cry zurückkehren würde.
Also ich glaube, das ist Gelaber. Ich glaube, das ist Gelaber, weil es nicht machbar ist.
Ich hoffe, dass alle Spiele, also wenn es ein Ego-Shooter ist, eine KI haben wie 4. Dieses F.E.A.R.
Ja.
Das hat für mich immer noch die beeindruckendste KI.
Es gibt auch so wenig Tech-Talks zu den Spielen, wo sie wirklich zeigen, so arbeitet die KI.
Gibt es glaube ich schon. Also ja, da gibt es ja auch Games Developer Conference. Ich weiß nicht, ob sie da was aufzeichnen hat dazu.
Aber nicht bei der E3.
Ja, genau. Die drei nicht, nee. Aber bei der Gamescom ist ja auch immer parallel irgendwie so eine Games Developer Europe. Da muss man halt einfach mal gucken, ob man da was sieht.
Bei Square war noch dieses Quiet Man. Hat das jemand von euch auf dem Radar? Christian, ist das was für dich?
Nee, ich habe es zwar aufgeschrieben, aber ich kann mich überhaupt gar nicht mehr erinnern, was das war.
Ich auch nicht. Ich habe es total vergessen.
Martial Arts Gedöns. Neue IP. Ich glaube, das ist wieder was noch ewig auf sich warten lässt, mein Gefühl.
Also was ich schade fand, es gab ja eine Platinum Games Ankündigung. Also Square Enix lässt von Platinum Games Babylon's Fall entwickeln. Und ich habe es mir notiert, weil halt Platinum Games, Fanboy. Aber
das sind die haben Bayonetta gemacht.
Die haben Bayonetta gemacht, die haben auch dieses Vanquish zum Beispiel gemacht.
Ja.
Und das Studio hat sich hauptsächlich gegründet von Ex-Capcom-Mitarbeitern, die das erste Devil May Cry gemacht haben. Und genau, also das ist ein Hammerstudio. Die haben auch Nier Automata gemacht, Platinum Games. Also eins meiner Lieblingsstudios. Die haben auch das unglaublich geile und total untergegangene Transformers Devastation gemacht, was in der Zeichentrickserie, in der Optik und Stil von der Zeichentrickserie ein Prügler ist, wo du als Autobots gegen Decepticons dich durchprügelst, das unglaublich viel Spaß macht. Das war auch mal bei PS Plus. Da hat es der Ludi, glaube ich, auch mal gespielt und der fand es super. Das will was heißen. Nein, das heißt nichts bei dem, aber nein, aber es ist wirklich ein geiles Spiel.
Bam, kurz aber hier Babylon's Fall, da weiß man auch wieder mal gar nichts. Man weiß aber 2019, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, das fand ich. Aber da bin ich auf jeden Fall, da gucke ich drauf, weil Platinum Games schaue ich immer drauf. Octopath Traveler, was ja quasi schon erscheint ja schon bald. Es gibt jetzt auch eine Demo auf der Switch, die ich schon gespielt habe. Da freue ich mich, ist ein richtig schönes Oldschool JRPG. Richtig Oldschool.
Also was für dich?
Was für mich, glaube ich, ja.
Final Fantasy, müssen wir das erwähnen hier? Irgendwie Monster Hunter World, Final Fantasy?
Nee, bitte nicht, nee.
Verrückt. Auf jeden Fall, erst Square. Square. Ich denke mal, Tomb Raider wird mich da am meisten rocken, ganz ehrlich. Und The Awesome Adventures of Captain Spirit wird sicher sehr, sehr witzig sein, weil es ein bisschen anders ist.
Kommt der Tomb Raider dann auch irgendwann mal für die PlayStation 4 oder ist das erstmal lange
exklusiv? Nächste Zeit exklusiv.
Nee, das war mal. Das war beim letzten Jahr schon nicht mehr.
Kommt direkt.
Microsoft kauft jetzt Studios, nicht mehr Zeitexklusivität.
Genau, die sie dann zumachen können. Nee, das kommt im September, glaube ich, Tomb Raider. September.
Im September, ja. September.
Freue mich drauf. Das war doch dann auch schon Square.
Ja. Das war's. Also es kommt, Sony kommt dann noch.
Aber Ubi können wir überspringen, oder? lasst uns wirklich jetzt mit Ubisoft weitermachen. Die haben ja auch ganz toll angefangen.
Oh ja. Mit, oder? Wie heißt das?
Just Dance.
Mit den tanzenden Viechern.
Sea of Thieves. Ach so, nein. Ach so, das war das für die Wii, die Ankündigung von...
Das ist Rain Man, oder? Was war das?
Nee, die haben Just Dance 2019 angekündigt.
Für die Wii.
Echt? Für die Wii. Also ich habe das richtig verstanden.
Genau.
Wii U oder Wii?
Ich habe es nur gesehen, weil das ging durch die Medien so, Hat jetzt Ubisoft gerade wirklich ein Wii-Spiel angekündigt? 2018?
Naja gut, du darfst, Christian, du darfst es nicht vergessen. Ne? Es laufen immer noch 120 Millionen Wiis da draußen rum.
Nein, nein, die verstauben im Schrank, wolltest du sagen. Unter den Balance Boards.
Ich glaube wirklich, dass dieses Just Dance wird noch gespielt, genauso wie das SingStar vor
richtig,
nicht allzu langer Zeit noch immer gespielt wurde, immer mit alten PS3s. Die waren nur dazu da, um SingStar zu betreiben, gibt es, glaube ich, jede Menge Wiis da draußen, die machen nichts anderes als Just Dance zu betreiben. Und wahrscheinlich ist das echt ein Markt, ja.
Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das noch
gespielt wird. Es wurde auch cool aufgezogen. Ich fand das schon ganz witzig gemacht und dann habe ich, glaube ich, weggeschalten. Und dann der Philipp hat dann diese Konferenz weitergeschaut und ich habe nur im Slack immer wieder gelesen, oh mein Gott, was ist das? Jetzt mag ich dann auch nicht mehr, das ist ja bescheuert.
Klär uns mal. Da habe ich, glaube ich, auch irgendwo in der Mitte eingeschaltet, deswegen, da bin ich jetzt mal still, ich habe den Rest dann nur nachgeholt.
Klär uns auf und Tax, du springst rein, wenn du ein Spiel hörst, wo du sagst, aber das war doch richtig geil. Weil Ubisoft
immer gehört ist. Ein Spiel ist so, anbringen.
Das kannst du auch machen.
Also für mich ist es ja eigentlich der Pirates Simulator. Vielleicht triggere ich da was bei euch.
Skull and Bones.
Sozusagen.
Skull and Bones.
Das Extrakt von, was man, glaube ich, bei Assassin's Creed schon gesehen hat und jetzt eben Skull and Bones. Und ich freue mich deshalb auf das Spiel, weil ich glaube, auf einem großen Fernseher wirkt es so schön immersiv. Also irgendwie, ich kann mich richtig reinfühlen, bin dann auf hoher See und es ist einfach mal ein komplett anderes Setting. Und für mich ist es so ein Casual-Game-Entspannungsspiel, glaube ich.
Meinst du? Es war Pre-Alpha. Ich weiß auch, ich glaube, das dauert auch noch, bis es kommt. Hat jemand von euch verstanden, was es denn für ein Spiel ist?
Es ist doch
wieder Shared World Experience gedöns.
Soweit ich es verstanden habe, wird es so ein Massive Multiplayer Shared World Assassin's Creed Black Flag
in Sea of besser. Thieves gedöns.
Aber ein bisschen mehr so wie Sea of Thieves, also wo du halt mit einer Crew ein Piratenschiff hast und fährst dann rum. Und
ja, wobei du sollst es angeblich auch alleine spielen können. Also es ist nicht nur Multiplayer, aber ich glaube, es wird wieder eine große Rolle spielen.
Du kannst ja alle Multiplayer alleine spielen. Das ist halt nur die Frage, wie viel Spaß
du machst. Also das ist sozusagen jetzt, um es ganz böse zu sagen, Ubis Destiny mit Piraten.
Wahrscheinlich.
Genau. Wahrscheinlich, weil sie auch da
wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen.
Also, ob es so abhebt, weiß ich nicht. Es ist eher für mich echt.
Nee, von der Art des Spiels, nicht vom Erfolg. Wirklich von der Art des Spiels.
Bin ich und das war jetzt das, worauf du so auf Ubisoft gezittert, gefiebert hast hier. Und dann kannst du nicht mal genau sagen, was es ist.
Ich sagte, es ist ein Pirates-Simulator.
Ja, aber das schauen wir mal.
Es
sah gut aus. Das war jetzt aber auch schwer für einen Tax, da irgendwas Lobendes noch zu sagen, nachdem er es nur erwähnt hat und alle gleich draufgehackt haben.
Ich will was Löbliches sagen. Es war Gameplay. Es war zwar Pre-Alpha und trotzdem haben sie Gameplay gezeigt und kein komisches Render-Gedöns.
Das war kein Gameplay, Peter. Das siehst du doch an der Kameraperspektive schon, dass das in 100 Jahren kein Gameplay war.
Also sie haben es wenigstens als Gameplay
gezeigt. Natürlich war das Gameplay. Die Kamera hat dann geschifft, wenn du die Kanone gewechselt hast.
Die 3 Sekunden, wo du mal gesehen hast, dass jemand die scheiß Kanone wechselt, das Gameplay kann ich auch scheißen. Also, ich meine, das ist ein Death. Der ganze Trailer war überhaupt kein Gameplay.
Also, es wurde so angekündigt, Philipp.
Ich weiß es.
Das
war auch einer der Dinge, wo ich mich wo der Christian mich korrekt zitiert hat, ich glaube, ich schaue mir den Scheiß jetzt nicht mehr weiter an. Gameplay
anzünden
und dann Cinematic Trailer zeigen.
Die Black Pearl eigentlich rendern wollten in ihrer Freizeit und sagen, oh, weißt du was, da macht man ein Spiel da draus.
Ja, ich lass ihm mal den Benefit of the Doubt. Ich finde eigentlich das Piraten-Setting grundsätzlich auch relativ reizvoll. Auch wenn man natürlich bei Sea of Thieves, was ich auch nicht völlig schlecht finde, bis jetzt aber auch nicht wirklich lang gespielt habe, schon ein bisschen sieht, dass dieses Setting so ein bisschen seine Grenzen hat, einfach durch die relativ lange Zeit, die du auf See verbringst, gezwungenermaßen und dich eigentlich mit relativ langweiligen Aufgaben beschäftigst. Ich meine, klar, du kannst deine Schiffsschlachten führen und wahrscheinlich gibt es auch einen Quick-Travel, aber ich fürchte, dass das auch eine relativ repetitive Veranstaltung wird.
Aber ich glaube, ich habe den Tax richtig verstanden. Der Tax wünscht sich das ein bisschen so, dass er dann auf seinem Schiff sitzt und da einfach mal dem Sonnenuntergang entgegensegeln kann und ein bisschen die Grafik anschmachten kann.
Und oder dann die Kanonen rausholen und dann kommt der nächste Pirat, genau.
Bereit machen zum Enthahn und wer
Ziel holen, voraus.
Ja, genau. Also Piraten üben natürlich einen gewissen Reiz aus.
Aber nicht von Ubisoft, weil ich genau weiß, was bei Ubisoft wieder rauskommt.
Das Piraten will ich nur von LucasArts. Macht mir bitte hier alle zusammen nicht mein Piraten-Genre kaputt. Ich habe die Befürchtung, dass jetzt dann alle langsam auf Piraten umsatteln.
Ja, es ist kein Monkey Island Simulator, ja.
Du, Peter, spätestens wenn Battlefield Arr kommt, weißt du, dass ich nicht abgenutzt habe.
Tax, du hast sicher noch was in der Ubi-Konferenz, das dir gefallen hat. Das war jetzt nicht nur das eine Spiel.
Nee, und ansonsten nur hier Assassin's Creed Odyssey, aber nee, das ist gar nicht so mein Ding.
Nee.
Aber das wurde auf jeden Fall angekündigt. Natürlich
nur Assassin's Creed.
Ja. Da finde ich das Setting jetzt geil, weil so eine Odysseus-Reise könnte schon geil werden, oder nicht?
Ach, ich mag ja Assassin's Creed grundsätzlich. Also ich mag die grundsätzlich, lustigerweise, zumindest jetzt in dem Teil, den ich schon gespielt habe von dem Origins, ja. Haben sie ja auch wirklich diesen Animus-Schwachsinn relativ stark runtergefahren. Also es ist eigentlich so bis jetzt, ich habe es aber auch noch nicht ewig gespielt, paar Stunden, ist es tatsächlich so, ja, du rennst halt in deiner Zeitepoche rum und machst irgendwelche Sachen und im Ladebildschirm am Anfang siehst du kurz so ein bisschen eine Animus-Animation, aber das war's damit auch. Angeblich wird es noch ein bisschen mehr, aber es ist nicht mehr so dominant wie in den alten Teilen, wo du nach jeder Mission erstmal wieder in der echten Welt rumgelaufen bist und so.
Ich habe da zwei Punkte anzubringen. Das eine ist ja, ich könnte mir vorstellen, das könnte sehr abwechslungsreich sein, dass du vielleicht auch mal gegen riesengroße Gegner kämpfen kannst und sonstiges.
Assassin's Creed, Jason und die Argonauten, das wäre
was. Da frage ich aber den Christian, was hältst denn du überhaupt davon, als God of War Fan, jetzt als mit Assassin's Creed auch wieder irgendwie in die griechische Mythologie
abzuhauen, ist das deins? Du meinst, als Verfechter der akkuraten griechischen Mythologie
da? Nee, du hast das alles schon mal gespielt. Du hast halt auch alle Götter schon mal besiegt, wahrscheinlich mehrfach. Reizt dich das dann noch?
Also mich habe ja leider das Problem, dass mich Assassin's Creed per se nicht so reizt. Ich bin immer wieder versucht, weil die Grafik ist immer so toll und die Settings finde ich auch immer geil. Also das Frankreich hat mich schon auch gereizt, weil es halt hier doch französische Revolutionszeit war. Ne?
Das war aber auch echt gut.
Also und das habe ich echt gern gespielt. Halt Syndicate, so, das viktorianische London mag ich immer gern.
Das war aber kacke.
Das alte Ägypten mag ich halt auch gern. Das mittelalterliche oder halt 15. 16. Renaissance-Zeitalter da in Italien. Und das Assassin's Creed 2 habe ich versucht und mir sind die Füße eingeschlafen. Mhm.
Also du musst bei Assassin's Creed, also mir geht es zumindest so, ich habe das erste damals gespielt, war hin und weg, das zweite fand ich dann immer noch recht gut und dann ging es bergab und ich muss tatsächlich immer irgendwie ein, zwei Episoden überspringen, damit ich es wieder spielen kann, weil es wird mir einfach zu prall, aber jetzt im Moment,
also wie sie es gelobt haben, Origins, dass das ja so profitiert davon, dass sie mal ein ganzes Jahr Pause gemacht haben von der Reihe.
Es macht wieder Spaß, mir
zumindest. Odyssee macht es jetzt halt nicht. Also das Setting würde mich auch wieder reizen. Ich glaube, das Game-Prinzip, mir taugen halt auch die Kämpfe, die sind nicht wirklich dynamisch genug für mich. Also außer es hat sich grundlegend viel geändert. Nichts. Und was ich ganz furchtbar fand, das hatten wir dann noch im Chat, Fips, wir zwei, dass die... Oh, und du kannst ja eine Frau spielen, oh mein Gott.
Ach, übrigens, man kann eine Frau spielen.
Im echten alten Griechenland, da hatten wir doch nichts zu sagen.
Da gab es doch nur Knaben und Männer, oder?
Ja. Und was ich ganz furchtbar fand, ist, dass die mit gebrochenem Englisch gesprochen haben.
Ja, das hat aber Origins auch. Also das regt mich auch schon wieder als Einziges ein bisschen dabei auf.
Assassin's Creed 2 ja auch schon, dass sie mit italienisch-englischen Akzent. Was bitte soll das zur Stimmung beitragen? Dann sollen sie es italienisch reden lassen und englische Untertitel haben oder halt da hier altgriechisch oder sonst irgendwas. Das finde ich blöd.
Das finde ich auch, das ist echt ein bisschen bescheuert. Also ich meine, hier in Origins, die haben auch alle diesen arabischen Akzent. Ich fände es, glaube ich, tatsächlich, wenn ich es würde, ich spiele mal wieder was auf Englisch übrigens, würde ich es auf Deutsch spielen, fände ich es, glaube ich, noch störender als auf Englisch.
Na, genau.
Wobei, bei den deutschen Übersetzungen haben sie dann ja auch manchmal so die Eigenheiten, dass die halt auf einmal Sächsisch reden oder
so. Richtig, oder Kölscher Akzent oder was dann drin haben,
weil sie hauptsächlich Dialekte drin haben. Ja, aber also ich finde, Assassin's Creed kann man immer wieder gut spielen. Man muss sich nur genug Zeit zwischendrin lassen, weil 2 Jahre aufeinander wieder in Assassin's Creed, da kriege ich einen Vogel. Das habe ich noch nie gekonnt und das hat auch keinen Sinn. Also.
Okay, dann haben wir Assassin's Creed jetzt aber auch soweit.
Noch ein Lieblingstitel von mir, Division 2.
Ja. Ach stimmt, das kam ja auch.
Oh. Also ja, genau. Das,
die, also was ja
mir
auch,
schläft
also,
das Gesicht ein.
Schon Lieblingstitel mit, ja. War eine Ironie, möchte ich nur sagen, bevor mich jemand anfängt zu beleidigen.
Glaube ich dir schon. Also was ich immer wieder noch geil fand optisch, ist For Honor. Das mit dieser neuen Fraktion, mit den Chinesen und dem neuen Modus und so, hat ja anscheinend eine Fanbase. Ich werde damit nicht warm. Ich bin im Multiplayer, habe ich mal probiert. Es gab ja mal so ein Free Weekend auf der PS4, da habe ich auch den, gab es auch den Singleplayer. Der war leider Ubisoft-typisch so Banane inszeniert, dass er dich nicht gereizt hat. Und für den Multiplayer war ich halt irgendwie alleine, also ich glaube, es gab zwar ein paar Kumpels von uns, die das gespielt haben, aber halt eben typisch wie bei uns halt nicht lang. Und dann habe ich das halt auch mir gar nicht zugelegt. Und es schaut immer noch geil aus, weil allein dieses Setting Ritter gegen Samurai, gegen Vikings, da geht mir immer noch das Messer in der Hose auf, wie geil das ist.
Eben, ich dachte eigentlich, das müsste voll deins sein, Christian. Also.
Ja, aber es ist leider halt von der Inszenierung, vom Gameplay nicht meins. Mm. Ist es nicht. Das genau. Aber was ich toll fand, Elijah Wood kam ja mit seinem Game Studio. Der ist ja so ein Obernerd und Game Freak. Das wusste ich schon länger. Der hat auch diverse Sachen ja schon mitproduziert. Und der hat jetzt auch ein eigenes Studio. Und der kam ja da und der hat irgend so ein Psycho-Horror-Game angekündigt.
Transference, so ein VR.
Was Ding. Ziemlich, ja, halt VR leider. Vielleicht habe ich dann auch mal ein VR, aber.
Kommt auch für traditionelle Plattformen, Christian.
Ich würde es wert erwähnen, weil ich glaube, da schon, der hat auch eine Filmproduktionsfirma und da kommt auch immer wieder mal was Geiles raus.
Aha. Ja, das kann schon was werden. Also kann man sich mal angucken, es läuft sich schon wieder, auch wenn es Elijah Wood ist, so ein bisschen mehr unter Indie.
Ja, ja, klar, das ist mehr unter Indie.
Das ist immer erstaunlich, dass dann gerade bei den großen Publishern die Indie-Titel dann doch mehr zusagen als die ganzen großen AAA-Produktionen.
Ja, eine Sache gab es natürlich noch.
Ihre halt nach was Neuem.
Eine ja, Sache, Beyond Good and Evil 2.
Die Beyond. Ach so, nein, ich dachte, du spielst auf Starlink an.
Nee, ich spiele jetzt erstmal auf Beyond Good and Evil 2
Starlink an. Starlink wird der Scheißdreck, der ihnen den Aktienkurs rettet, die nächsten Jahre.
Da reden wir das gleich drüber. Lass mal
jetzt. Ubisoft, das ist Ubisoft Skylanders. Okay. Da werden die so viel Scheißdreck verkaufen.
Und, dann sprechen wir doch erstmal über Starlink. Ist das sowas mit so Figuren oder wie?
Genau, es ist für die Switch und du kannst dann auf dem Switch-Controller, die haben einen speziellen Controller, wo du dann deine Switch-Cons dann da reinhängst und dann kannst du dann so einen Aufsatz drauf und dann kannst du dir dein Raumschiff modular zusammenstecken.
Okay.
Ja, sowas lässt mich ja pauschal komplett kalt.
Ja, mich graust einfach, da sehe ich meinen Kontostand nur. Und bin ich froh, dass meine Kinder sowas noch nicht spielen.
Wenn sie es gut machen, wobei sie natürlich ein bisschen nicht diesen, ich weiß nicht, ob sie schaffen, diesen Skylanders-Charme da zu versprühen. Aber ich glaube, die Switch-Community ist ein ganz guter Ort, um das anzubringen.
Ich glaube, ja. Ich glaube, dass sie das hinkriegen. Das sah gut aus, das kam gut an.
Die sind sie haben auch Star Fox Nintendo dabei. Gewöhnt, dass man überteuertes Zubehör kauft.
Richtig.
Kommt schon im Oktober. Ja, das wird zum Weihnachtsgeschäft, kann man dann richtig schön mal das Starter-Kit kaufen und ein paar Figuren und dann geht das ab.
Das war echt, also hast du richtig gesehen. Ja, und dann kannst du dann auch noch die Flügel ändern, dann kannst du andere Flügel, du kannst andere Waffen dran machen, du kannst die Flügel aber auch irgendwie dann oben dran machen und da was weiterbauen und so. Nee, also für mich nix. Und Safas sah toll aus, tolles Gadget, tolles Spielzeug und haben sie auch witzig, also es auch innovativ, wie ich finde, aber halt nicht was für mich. Ja.
Okay, und dann hatten wir ja noch Beyond Good and Evil 2.
Ich ja, glaube ich, der Einzige, der sich da so ein klein bisschen drauf freut.
Ich fand das ziemlich cool, was sie da gezeigt
haben. Aber ich mag einfach dieses Beyond Good and Evil 2, das Setting irre gerne.
Ich habe es einzeln nicht gespielt, aber die Charaktere fand ich sofort cool. Im Zweier, in dem Trailer, weil da wurde ein bisschen auf die Charaktere so angespielt. Da wurde einfach jeder mal gezeigt und dann kam so eine kleine Handlung und so und das war schon cool. Also ich würde sagen, das wird was. Gab es da einen Termin? Ist nicht, oder?
Französisch.
Ja, es ist ein bisschen crazy. Ist es Luc Besson oder so bin ich da falsch?
Ja, das ist so ein typischer französischer Fantasy-Stil, wie es zum Beispiel auch hier Valerian hat, was ja von Luc Besson verfilmt wurde, aber der Comic halt nicht. So ein typischer französischer leicht azifazi Comic. Ich finde den Humor nicht besonders gut. Ich finde, aber das ist hier halt meine persönliche Meinung, dass ich finde es gut, wenn ihr euch darauf freut. Ich konnte dem jetzt gar nichts abgewinnen.
Ja, eine Sache fand ich spannend. Da kam ja dann der nächste Hollywood-Schauspieler auf die Bühne. Wie der Joseph Gordon-Levitt oder der kam, der hat ja auch eine Company, die Hit Record Company, und der hat ja jetzt, also da kam mir schon fast so vor, ihnen fehlt noch Content für das Spiel. Bisher wissen sie zwar, wie cool die Charaktere sind und haben mal so eine grobe Idee für eine Handlung, aber sie brauchen irgendwie Content, weil da gibt's jetzt die Möglichkeit, habe ich das richtig verstanden, dass ich Content für das Spiel kreieren kann und den dann da einschicken kann.
Ja.
Für lau.
Ja, natürlich. Also ich meine, ich glaube, das ist wahrscheinlich so eine ganz nette Idee. Also andere Leute zahlen ja sogar dafür, dass sie in virtuellen Telefonbüchern stehen.
Ja.
Also warum nicht, auch, wenn irgendjemand coole Sachen machen will und es kann, da hinschicken. Also ich meine, sowas ist natürlich auch immer so ein Ding, wo du sagst, naja, letztlich gerade ein Publisher wie Ubi sucht vielleicht tatsächlich auch eine Möglichkeit, irgendwie neue, junge Talente zu entdecken.
Ja.
Das heißt, also für die ist es vielleicht nicht nur komplett aufs Haus, sondern vielleicht auch wirklich eine Chance, sich selbst zu beweisen oder was weiß ich was. Ich finde es eine relativ harmlose Idee, ob das jetzt darauf hindeutet, dass sie zu wenig Content für das Spiel haben. Ich weiß es nicht.
Oder es könnte dadurch natürlich richtig verrückt werden, weil wenn da verschiedenste Leute ihren Content einschicken, vielleicht wird das echt crazy und an jeder Ecke schaut was anders aus und ja, dann ist es wirklich dieses Luc Besson-typische französische, glaube ich, auf das der Christian ein bisschen anspielt.
Ja. Ja, darfst du auch nicht vergessen, also das Spiel, was wir da gezeigt haben, war, glaube ich, Early-Alpha-Version. Also ja, ich glaube, wenn wir das vor 2020 sehen, wäre ich sehr verwundert.
Genau, zum Release-Date, das wird auch nächstes Jahr wohl nichts, ne?
Wenn wir es noch sehen,
Würde mich sehr wundern. Also,
ja, irgendwie habe ich dann doch mehr verpennt, als ich dachte.
Der Rest war irgendwie auch so.
Levitt konnte ich mich gar nicht erinnern.
War das so Standardzeug dann auch, oder? Da war dann noch The Crew 2, das kommt jetzt endlich mal raus. Das wurde ja verschoben, das hätte, glaube ich, schon Anfang des Jahres kommen sollen.
Motorrädern, Autos, Booten und Flugzeugen irgendwie. Also das könnte schon spaßig sein.
Es ist halt, ja, aber es ist am Ende ist es auch ein Horizon irgendwie für Sony.
Abgedrehter.
Was du auch auf PlayStation spielen kannst. Abgedrehter. Ja, aber wird, glaube ich, ganz witzig. Jo, aber die Konferenz an sich, die war ein bisschen störend, oder, Philipp? So wie die gemacht war.
Die war einfach nicht unterhaltsam. Hm. Ja. Also ich fand sie letztlich einfach nicht gut. Zum Zuschauen, die hat keinen Spaß gemacht zum Zuschauen. Also Microsoft hat zum Beispiel Spaß gemacht, weil sie so schnell waren, ja.
Und viel Content. Microsoft, um das nochmal da kurz zurückzugehen, da war einfach Content, Spiele und zwischendrin wurde hin und wieder mal was metamäßig erzählt. Bei Ubi war das anders, oder? Wieder war mehr Brimborium außenrum und dann vielleicht auch ein Spiel.
Also Ubisoft hat den Vorteil, dass Yves Guillemot in Würde gealtert ist und Phil Spencer gerade so an der Klippe ist zum wie lang kann ich mich noch jugendlich kleiden? ohne dumm zu wirken. Mhm. Wobei ich Phil Spencer unheimlich sympathisch und toll finde. Also da darf ich nichts sagen. Ich bin ja ganz gerne mal ein Xbox Philipp-Triggerer. Das ist aber nur pure Neid, weil ich ja keine Xbox mehr habe und keine Zeit mehr habe, so viel zu spielen. Aber
wie der Phil Spencer,
also gerade ist ja nicht so, als hätte
so Personen wie Phil Spencer suchst du halt bei Sony oder so vergeblich.
Ja. Die haben nur so Japaner, gell, bei Sony.
Nein, die haben überhaupt gar keine Japaner mehr. Also den einzigen Japaner, das ist dieser, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, der Chef von den Sony Worldwide Studios. Ja. Der ist genauso cool. Und das ist nämlich der sich mit Phil Spencer immer auf Twitter gegenseitig die Eier schaukelt, wenn sie ein geiles Spiel veröffentlichen.
Ja, ich weiß.
Okay. Genau.
Aber ist auch
was. Und ansonsten haben die fast nur noch Amerikaner, die Sony. Die Japaner, das haben die lange hinter sich gelassen, dass die da richtig was zu sagen haben.
Meine Frage an euch, gehen wir dann auch zu Sony über oder haben wir zu Ubi noch was zu sagen? Tax, hast du noch ein Ubisoft-Spiel ausgegraben, das du teasern möchtest? Nein.
Ich glaube nicht, nein, weil ich habe zwei Spiele, die sind weder noch, aber die erwähnen wir hoffentlich gleich. Drei Highlights.
Wir müssen jetzt auch gleich
zu Sony sagen. Der Peter hat schon genannt. Tax, du hast drei Highlights. Eins davon war Skull and Bones, oder wie?
Ja, nee, ich habe noch mehr.
Ah, okay.
Okay. Es folgt noch drei. Dann lasst uns mal übergehen. Übrigens, bei Sony hieß es Sony PlayStation Showcase.
Ja, Showcase, genau.
Media Showcase, oder, um genau zu sein.
Okay, ja, Peter, lass mal deine Erregung gleich raus.
Nee, ich will erst noch mal sagen zu dem Format. Christian, du hast recht, das Format war sehr spannend. Die haben verschiedenste Location gehabt, so habe ich das verstanden. Die waren entsprechend angepasst von ihrem Look zu dem Spiel, das in dieser Location präsentiert wurde. Und war das dann wirklich so, dass die Zuschauer da rummarschieren mussten und deswegen haben die immer zwischen den Vorstellungen kurz Pause gemacht? Oder wie war das?
So hatte ich es verstanden von Leuten, die da vor Ort waren. Also bei Kotaku habe ich das gelesen, dass die dann eher den Raum wechseln mussten.
Genau. Also die haben sozusagen, was ich interessant fand, die haben ein Spiel vorgestellt und dann haben sie rübergeschalten zu Leuten, die so zusammensaßen, die haben dann darüber diskutiert und dann haben sie das nächste vorgestellt. Das war schon ganz interessant, weil du gleich ein bisschen Metaebene zu dem Spiel bekommen hast und nicht nur Trailer. War also ja, anders.
Wobei ich da auf der anderen Seite wieder sagen muss, also jetzt abgesehen davon, ich habe bei ein paar Online-Magazinen auch gelesen, dass die Leute, die tatsächlich vor Ort waren, das gar nicht so geil fanden, ja, weil sie vor jeder Halle wieder anstehen mussten.
Das glaube ich, das ist
etwas und teilweise nicht auch so gar nicht rechtzeitig reingekommen sind. Und auf der anderen Seite, also ich kritisiere Sony ja auch gerne schon auch, um die Sony-Fans unter euch zu triggern. Ne? Das ist ja nicht so, als ob hier irgendjemand nicht gerne triggern würde, außer Tax, der ist zu lieb. Aber du bist viel zu lieb, um uns zu triggern, Tax. Deswegen haben wir dich ja so lieb. Und was wollte ich sagen? Also ich hatte mir bei Sony tatsächlich mehr versprochen allgemein.
Ja.
Also ich hätte bei Sony schon erwartet, nachdem sie immer so drauf rumreiten, dass sie die größten exklusiven Titel haben, dass sie irgendeine Überraschung dabei haben.
Ja, sie haben halt immer noch die besten exklusiven Titel.
Und sie haben vor allem auch innovative exklusive
Titel. Sie haben die meisten exklusiven Titel. Ja, also sie haben...
Das wollte ich ja gar nicht sagen. Also ich meine, es gibt auch viele exklusive Titel bei Microsoft. Aber wieder dasselbe wie vorher. Ich finde es einfach krass, wie die...
wie sie mit neuen IPs umgegangen sind. Ich hoffe, das wird sich ändern. Was ich aber auch finde, und da ist Sony halt wirklich der Vorreiter, und das geht ja manchen schon zu weit, dass sie halt die Serien nicht ausschlachten. Ja, es gibt halt jetzt nicht jedes Jahr ein The Last of Us, sondern nein, die lassen die wirklich am langen Arm verhungern, die Fans, bis mal endlich dieses neue Last of Us kommt. Und auch in God of War haben sie jetzt einen so lange warten lassen. Auch davor, die God of War 1, 2 und 3 und Ascension. Und dann gab es ja noch PSP-Ableger. Das war, klingt viel, aber das war ein Zeitraum von 7-8 Jahren.
Ja, wobei...
Aber was heißt, warten lassen? Vielleicht braucht es einfach so lange gute Software.
Ja, das würde ich jetzt nicht mal sagen. Ich glaube ganz ehrlich auch, also Sony hat definitiv ohne irgendwelche Fanboy- oder Hater-Geschichten tatsächlich fähige Entwickler am Start. Aber du darfst halt auch nicht vergessen, dieses Thema hatten wir auch schon mal, letztlich sind diese ganzen Exklusivspiele alle Draufzahler. Die verkaufen sich nicht in der kritischen Masse, also die wenigsten davon. Das hat vielleicht The Last of Us mit 2 Remakes dann geschafft.
God of War hat es diesmal auch geschafft.
Dass du diese gigantischen Budgets, ja, dass du
das
diese
richtig,
gigantischen
ja.
Budgets wieder reinholst.
Was auch, aber auch wieder mega sympathisch ist, dass sie dann sowas machen. Und jetzt müssen wir über die PK reden. Jetzt bin ich schon hier. Wie der Christian so schön sagt, jetzt platze ich dann gleich.
Jetzt ist so on fire.
Das zweite Springmesser ist schon aufgegangen.
Es ging ja los, Tax. Und jetzt musst du mir beipflichten, wie toll das war, weil die anderen beiden können das einfach nicht verstehen, glaube ich. Erstmal diese erste Szenerie, also es ging um The Last of Us. Das erste Spiel, das vorgestellt wurde, war The Last of Us 2. Und da ging es aber ganz anders los, sondern da kam der Kollege Santonella, glaube ich heißt er, der den Soundtrack eingespielt hat für...
Ich dachte, es war Andy Griffith.
Für The Last of Us.
Mit dem Banjo.
Sagt mir jetzt leider nichts. Egal, der hat auf jeden Fall den Sound angestimmt und das war mega. Wenn du Last of Us Fanboy bist, so wie ich und der Tax ja auch, war das einfach schon mal richtig geil und du wusstest auch sofort, was jetzt kommt.
Der hat halt wirklich auch so einen ikonischen Soundtrack des Last of Us. Der hat mich ja latent gestört, weil das nicht meins war. Und deswegen kann ich das verstehen. Das hat halt eben genau dieses Ikonisch und diese ersten paar Töne, die er dann angespielt hat, da kann ich mir schon vorstellen, wie es in dir abging.
Die mentale Dissonanz beim Christian dann.
Ja, und dann kam dieser Trailer. Mhm. Tax, jetzt darfst du was zu dem Trailer sagen. Ich bin dann nur zu
Ja, für mich ist es ja die höchste Kunstform, dieses Spiel. Also ich finde, Sony demonstriert da, was kann man im Jahr 2018, 2019 mit Technologie allgemein machen. Und es war einfach unheimlich, ja, gut erzählt, würde ich jetzt mal sagen. Es war ein kurzer Ausschnitt.
Ja.
Und unheimlich cinematisch, würde ich sagen. Also das eine ist ja immer, du siehst sofort, das ist ja ein gerenderter Trailer. Aber bei diesen Spielen verschwimmt es total zwischen Gameplay oder Rendergrafik. Und es ist nicht komplett realistisch, aber es ist vom Look so realistisch, dass man die Technik drumherum vergisst.
Das Coole war ja, das Spiel ist eingestiegen mit so einer Cinematic-Szene eher. Das war sicher auch in der Engine, aber wahrscheinlich gepolished bis dort hinaus. Eine Zwischensequenz, kann man es auch einfach so sagen, die dann übergeht in Gameplay. Und dann am Ende wieder...
Zeitblenden aber halt.
Richtig, also, richtig. Und wieder ist es so, wie es Naughty Dog ja gerne macht. Du hast keine Ahnung gerade, was spielt davor, was spielt danach. Wollen sie uns auch komplett auf die falsche Fährte locken? Weil es ist ja immer noch das Thema mit Joel zum Beispiel. Lebt Joel? Diese Frage. Ich denke,
man hat ihn nicht gesehen, genau.
Also man hat ihn in dem allerersten Trailer ja so von der Seite gesehen, wo auch einige auch gesagt haben, den stellt sich Ellie nur vor. Der ist gar nicht da. Jetzt wird über ihren alten Herrn gesprochen in dem Trailer. Jetzt ist die Frage, ist der alte Herr wirklich Joel? Das macht Naughty Dog absichtlich. Das war auch später in dem Colosseum-Talk wieder ein Thema, wo dann der Neil Druckmann, also der Director von Naughty Dog und von The Last of Us 2, halt wenig Antworten gegeben hat, sondern eher lustig drumherum erzählt hat und noch mehr vielleicht falsche Fährten gelegt hat.
Also sie bauen ein Mysterium. Sie bauen gerade ein unglaubliches Meisterwerk. Wirklich. Also auch mit diesen falschen Fährten. Wo man davon ausgehen kann, manche sind falsche Fährten, manche nicht. Und wie sie es rüberbringen, aber auch die Atmosphäre.
Ja, das konnten sie aber schon immer. Ganze
Beziehung,
was sie einfach
und tun. Wo du dir schon auch schon weißt, okay, da passiert richtig viel Scheiße wieder, dass das alles auch mies sein wird, die Brutalität auch gegenüber den Angreifern. Also es war...
Die war hoch, ne? Die war,
aber also deshalb ist es ein eigenes Genre. Also ich sehe das gar nicht nur als Spiel oder... interaktiven Film, ich weiß nicht, welcher Begriff das ist, vielleicht werden wir das in ein paar Jahren wissen, also vielleicht kommen ja über die Zeit mehr solche Spiele
raus. Wenn es mehr interaktiver Film wäre, dann würde es mir wahrscheinlich besser gefallen, weil ich komme mit dem Gameplay nicht so zurecht.
Ich wollte gerade sagen, haben Sie was gesagt?
Sogar geschafft.
Haben Sie was gesagt bei der PK, ob Sie diesmal Gameplay im Spiel haben? Oder ist das letztes Mal?
Gameplay war
am Anfang, ja.
Also,
nee, war auch Gameplay, würde ich sagen.
Also wie gesagt, mit der Steuerung muss nicht jeder klarkommen. Ich habe da meine ganz eigene Theorie zu, dass die Steuerung in The Last of Us manchmal nicht so leicht von der Hand geht. Und ich glaube, dass es in The Last of Us 2, das mache ich jetzt einfach mal auf die nächste Glaskugel hier auf, ich glaube, dass das Gameplay sich viel mehr anfühlen wird wie ein, nicht wie ein Uncharted, aber vielleicht eher wie ein Tomb Raider. Wo es in Last of Us 1 noch drum ging, dass ja sowohl Joel als auch Ellie einfach überhaupt keine ausgebildeten Kämpfer oder sonstiges sind. Und genau deswegen war das oft mehr ein Überlebenskampf. Ich hau mal schnell mit dieser Holzlatte um mich, dass ich irgendwie diese Infizierten wegbekomme.
Ja, aber da spricht jetzt auch was an, was genau für mich zutrifft. Und genau eben bei diesem Gameplay-Trailer von der PlayStation Showcase. Ja. Ich spiele dieses Spiel niemals so, oder ich kriege es nie hin, es so zu spielen, wie es auf diesen Konferenzen gezeigt wird. Es war so arg inszeniert und es gibt vielleicht Leute, perfekt, die können das spielen, aber es war perfekt. Man hat genau gesehen, dass er entdeckt werden wollte, da wo er entdeckt wird.
Ja.
Und dann halt genau da, er wusste dann genau, wo er hinlaufen muss, um halt
natürlich, Christian, das war
und diesen da waren letzten fetten Typen halt mit den letzten drei Pfeilen, die sie halt hatte, dann noch Platz zu machen, einen Meter bevor er auf sie zukam.
Ja, und der rotierende Tomahawk dann in der Hand.
Genau, absolut. Und in meinem Gameplay sah das dann so aus, ich hätte mich mal einmal in Brand gesteckt mit einem Molotow-Schuss versehen, dann hätten mich alle entdeckt. Ich wäre fünfmal gegen die Wand gelaufen oder hätte mich verirrt, weil ich mit der Kamerasteuerung dann nicht zurechtgekommen wäre. Und es sah mehr so aus, als ob, keine Ahnung, Speedy Gonzales auf Drogen versucht, da... Ja.
Das ist richtig.
Bisschen eine wichtige Sache. Heiltrank zu brauen. Ja.
Wobei, Peter, ich muss. Nee, Sie haben noch eine. Ich will dazu was sagen. Genau. Ich muss dazu was sagen zur Verteidigung. Nee, ich muss nichts zur Verteidigung sagen. Aber auf dem Kolosseum-Talk haben Sie angesprochen das Thema mit dem Entdecken. Und das war ja beim ersten auch noch ein Problem. Oder das ist eigentlich bei vielen Spielen ein Problem. Du wirst von einer Person entdeckt und auf einmal wissen alle, wo du bist. Jetzt ist es so, angeblich haben sie da was neu ausprobiert und das sieht man auch in dem Trailer ein bisschen, es soll im Spiel auch so sein. Du wirst von einer Person entdeckt und die muss es erst irgendwie den anderen mitteilen, wo du bist. Und da kann auch Zeit in der Zwischenzeit was Zeit vergehen und du kannst woanders hin. Das ist diese Anfangsszene vom Gameplay, als sie sich zupfeifen, als du sozusagen entdeckt wirst und dann pfeifen sie sich nochmal zu.
Ja, okay.
Und das haben sie nochmal ziemlich genau erklärt auf dem Kolosseum-Talk. Cool. Ich bin gespannt, wie es funktioniert.
War das eigentlich bei The Last of Us wie bei Uncharted? Weil ja, also alle Gegner wissen dann sofort, wo du bist.
Ja.
Und dann versteckst du dich im hohen Gras und dann sagst du, jetzt ist es weg. So, dann gehen wir wieder auf Patrouille.
Nach dem, was sie gesagt haben, haben sie genau an der Stelle angesetzt und wollen was Neues probieren. Ob es dann so ist, es wird niemals so aussehen wie im Trailer,
weil muss man nochmal sagen. Ich sehe schon, also das sowohl von der Handlung als auch von der, also Brutalität habe ich ja, wie ihr wisst, kein großes Problem mit, aber weiß ich nicht. Das ist alles zu ernst. Das ist mir viel zu ernst.
Und das liebe ich gerade
schon. Und auch das Spiel, das ist mir, das glaube ich, ist mir zu stressig. Das ist purer Stress. Da spiele ich doch lieber Dark Souls.
Und das finde ich faszinierend, da sind wir so unterschiedlich, aber genau das macht es ja aus.
Ne? Da tauche ich aber richtig ab. Das wollte ich jetzt vorhin schon sagen, mein einziger wirklicher Kritikpunkt an Last of Us ist ja, dass ich einfach das Gameplay bockbeschissen finde. Ja? Also mir gefällt alles, mir gefällt die Grafik, mir gefällt die Inszenierung, ich mag sogar die Story.
Die Handlung ist super, die Story finde ich
echt
super.
Aber das Gameplay mit diesem scheiß Crafting und diese beschissenen Kämpfe und Peter, also es ist von dir jetzt die steilste Fanboy-These, die ich jemals gehört habe, die haben die Steuerung absichtlich scheiße gemacht.
Nee, die Steuerung ist nicht scheiße.
Ist ja wie damals bei Resident Evil 4, wo es dann hieß, ja na klar kann man nicht zielen und gehen gleichzeitig, weil man soll ja die Panik ein bisschen...
Nein, da habe ich, also erstmal die Theorie ist nicht von mir, das ist mal ganz wichtig, das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. Der Punkt ist ein ganz anderer, es geht zum Beispiel darum, dass was sich komplett komisch anfühlt in Teil 1 ist, du schlägst zu und kannst nicht sofort wieder zuschlagen, sondern du bist dann erst in dieser Bewegung, manchmal stolperst du auch so halb und musst dich erst wieder fangen, dass du weiter schlagen kannst. Solche Effekte können stören, sind aber ziemlich sicher Absicht, sonst werden sie nicht so eine Animation extra eingebaut, glaube ich.
Ja, und wir kennen
das die Steuerung
noch nicht.
Gut.
Also die ist bestimmt optimiert.
Ja, und ansonsten leider verkam halt The Last of Us 1, so wie auch, das ist auch meine Hauptkritik an Uncharted, dass ich ja auch prinzipiell auch mag, da mag ich auch die Grafik, da mag ich das Setting, die Story natürlich nicht, weil die gibt's quasi nicht, aber die Klettereien mag ich, aber bei dem Kampfsystem ist es halt einfach, du verkommst zu so einer Ein-Mann-Armee, die dir viel zu viele platt machen muss, kann. Da wäre bei The Last of Us da die Möglichkeit gewesen, bei mir, da hat es nur leider nicht geklappt mit dem Stealth-Gameplay, weil du hättest ja viele Gegner einfach umgehen können.
Das habe ich nie geschafft.
Und da
war ich auch zu dumm für.
Bei The Last of Us gefühlt, weil ich so Panik davor hatte, dass ich jetzt gegen die Gegner so face-to-face kämpfen muss, habe ich da, ich würde fast sagen, 70-80% nur im Stealth-Gameplay erledigt. Wenn ich noch mehr.
Das habe ich nicht hingekriegt. Also egal wie sehr
ich
nicht hingekriegt.
Genau. Ich habe immer neu geladen, wenn ich entdeckt wurde.
Egal wie sehr ich versucht habe zu schleichen, spätestens irgendwie nach dem fünften Versuch hatte ich dann echt keinen Bock mehr und habe dann halt doch was auf die Rübe gezimmert.
Genau.
Naja, aber um
wie hieß denn aber, weil das war zum Beispiel dieser DLC Left Behind.
Ja.
Der
hat ja irgendwie daran an.
Meiner Meinung nach, wo knüpft es an?
Das kam mir so vor.
Vorgeschichte von The Last of Us.
Ja.
Die direkte Vorgeschichte ist es. Und das hat meiner Meinung nach alles so viel besser gemacht, weil du warst halt diese wehrlose Ellie.
Ja.
Und da hat das Stealth-Gameplay auf einmal bei mir funktioniert. Du musstest dich zwar dann auch mal wehren, das war dann aber halt realistisch, dass das richtiger Überlebenskampf war, weil du bist halt einfach ein 16-jähriges Mädchen oder ein 15-jähriges Mädchen oder sowas und nicht Nathan Drake, der Killer.
Ja.
Und das fand ich... da war die Story auch so viel intensiver rübergebracht und auch so emotional dann halt am Ende. Da muss ich sagen, da bin ich so froh, dass ich nach meiner ersten Skepsis, nachdem ich Last of Us 1 nicht so toll fand wie alle anderen.
Hast du es eigentlich durchgespielt dann noch?
Ja. Ich habe es durchgespielt, ja. Weil auch das Ende war natürlich war gigantisch.
Ja.
Das können die halt einfach echt gut, also noch besser als bei Uncharted, viel, viel besser. Und Left Behind habe ich dann ja doch nach vielen, vielen, vielen Zögern erstmal dann gespielt und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und vielleicht, weiß nicht, ob es der Fips gemacht hat, vielleicht solltest du es machen, Philipp.
Weil ja, Left Behind, super günstig
im Store. Ein bisschen mit The Last of Us versöhnt wieder.
Ja, und gibt es irgendein Lieferdatum? Ist da irgendwas rausgekommen?
2019.
Februar 2019, oder?
Na, kein, kein Monat.
Kein Monat.
Nee, ich muss noch mal einen Urlaub mal planen.
Ehrlich gesagt.
Ach so, das war ja der Days Gone und so ein Quatsch, was da alles im Februar.
Es gab noch nicht mal ein Datum, es wurde gemunkelt und wir haben dann ein bisschen fabuliert. Ja, also sie haben bei dem Kolosseum-Talk nochmal ganz klar gesagt, sie schreiben erst ein Datum hin, wenn sie es hundertprozentig wissen, dass es da rauskommt, weil sie das erste Jahr verschoben haben. Und sie sagen, das wollen sie nicht, dass ihnen das nochmal passiert. Das war so die Aussage. Genau. Also es wird ein Datum geben und dieses Datum wird fix sein. Und es wird, sie haben auch, glaube ich, gemeint, es ist relativ kurz davor. Das kann natürlich in Game-Kreisen auch ein halbes Jahr sein. Das heißt, sie werden es wohl eher Ende des Jahres vielleicht ankündigen oder Anfang nächsten Jahres. Auf der E3, glaube ich, wissen wir schon. Ich glaube nicht, dass sie bis zur E3 warten.
Ja, schauen wir mal.
Ja, wir wissen ja, gute Software braucht immer ein Weilchen.
Aber ich bin sehr gespannt. Ich habe auch.
Dann kommt es morgen, oder?
Ich möchte noch einen letzten Kritikpunkt loswerden. Ich habe die Befürchtung, und ich hoffe, sie bewahrt sich nicht. Ich liebe diese Tomb Raider Games, die neuen, und ich hoffe, dass es nicht zu ähnlich wird oder zu gleich, wie du kämpfst, wie du mit Pfeil und Bogen umgehst.
Mhm. Mehr Craften, mehr Upgrades, mehr Teile finden.
Das wäre gut. Und nicht, weil du als Frau spielst, sondern einfach von der Art, wie du als One-Girl-Army da unterwegs bist, mal sehen, was sie machen.
Mal sehen.
Kann auch eine komplett falsche Fährte wieder sein. Colosseum Talk mit den Nordies unbedingt anschauen, wenn man Last of Us mag. Werden wir verlinken.
Ja, und ein Punkt noch dazu, die Gesichtsmimik war echt krass.
Ja, da gab es ja jetzt dieses neue Capturing, dieses Face-Capturing. Da gab es ja ein extra Video zu.
Was ich auch so toll fand, ist, was man gar nicht gemerkt hat, was du dann rumgeschickt hattest über so einen Tweet, wo eine aus dem Studio dann halt, ja, dass ihr Kumpel da das gemacht hat, wo die Ellie mit dem Hammer ausholt, ihn dann in der Luft nochmal dreht, bevor sie zuschlägt. Ja. Also gigantisch.
Aber das ist für mich schon der Transformers-Effekt. Also ich kann im Kino bei Transformers den Transformationen nicht folgen. Und sowas nehme ich schon gar nicht mehr wahr, aber es fasziniert halt ungemein zu wissen, dass es sowas
gibt. Unterbewusst bringt das Immersion, wenn das einfach so realistisch wirkt an der Stelle.
Genau, oder über die
Zeit,
wenn du es da 100 Mal spielst, dann weißt du, jetzt lädt sie nach und das ist ihr Style, wie sie es dann bekämpft, also Combat-Style.
Ja, auf jeden Fall, ich bin gehypt, weiterhin gehypt nach 3 Trailern. Ich habe mir auch den zweiten übrigens nochmal angeschaut, wo ich letztes Mal so keine Ahnung hatte, um was es geht. Schaut euch den auch nochmal an, wenn ihr Last of Us mögt. Jetzt macht es auch langsam auch ein bisschen mehr Sinn.
Was interessant ist, in keinem von diesen Trailern hat man jemals einen von diesen Klickern oder sonst irgendwelchen.
Lustigerweise im zweiten allerdings unscharf. Da ist der zweite Trailer endet, dass aus dem Gebüsch.
Ach schön, da kommen die ja lange.
Genau, aber man erkennt sie nicht. Neil Druckmann hat noch auf dem Kolosseum-Talk gesagt, es wird neue Gegnertypen geben. Und die erste Frage, glaube ich, die sie Ihnen gestellt haben, wird es denn Infizierte geben? Ja, es wimmelt nur so für Infizierten, hat er gesagt.
Und
wo die sind, das war übrigens auch eine spannende Frage, das war die Frage, lebt Joel? Da meinte er, Joel lebt und dann, ja, wo ist er? Ja, er ist irgendwo. Mehr hat er dazu auch nicht gesagt. Also da bauen sie schon gerade viel auf Fankult und jetzt gibt es halt...
Können sie sich erlauben bei dem Spiel? Das funktioniert auch.
Ja, und ich möchte es ja, mag das ja. Also,
schau, wie gehypt der Peter ist. Das funktioniert
hervorragend. Bei mir wäre das Problem, wenn ich so gehypt wäre, dann würde ich mir das ganze Zeug ja nicht mehr anschauen, was sie dann alles so erzählen, weil ich eben dann nichts mehr davon wissen wollen würde, sondern nein, ich will jetzt endlich dieses Spiel oder warte, bis das Spiel kommt.
Ja,
was halt schade ist, weil das ganze Kult, der da aufgebaut wird, ist schon cool.
Ja, und sie verarschen mich immer noch, weil sie immer noch Sachen gerade sagen, die dann vielleicht gar nicht stimmen.
Das kommt noch
hin. Okay, ja, das war jetzt, hat Sony sonst noch was gezeigt? Ich weiß von nichts.
Ja, dann wenn von Hype zu Hype, ich gehe jetzt zu meinem Hype, weil also die haben danach, glaube ich, ein bisschen für VR-Kram gezeigt und Destiny 2. Puhu. Und dann kam der nächste Musiker auf die Bühne, nämlich ein Flötenspieler. ein japanischer.
Mhm. Und ja,
da kam Tsushima. Was The Ghost of, wie heißt denn,
Ghost of Tsushima?
Ghost of Tsushima. Was ich irgendwie nicht auf dem Radar hatte, weil es letztes Jahr die Ankündigung war, eben auch so inhaltslos. Um was geht es?
Genau dein Ding,
ja. Ich wusste halt, ja, könnte mein könnte was für mich werden, weil halt japanisch das Setting. Und dann kam dieses mit dieser wunderschönen Grafik im feudalen Japan, wo du als Samurai durch die Gegend läufst und dann halt auch erstmal geile Samurai-Kämpfe hast. Und da war ich weg. Also da, das ist mein Spiel der E3. Sag ich jetzt schon?
Okay. Das machen wir erst am Ende.
Wenn der jetzt noch blind wäre, der Typ, dann wäre das Satuichi The Game. Und ich fände es wirklich, ich bin begeistert. Also das war richtig
meins. Das ist von Sucker Punch. Das ist von Sucker Punch. Was haben die sonst noch gemacht?
Leider, die haben, das wollte ich gerade sagen, also ich finde das Spiel auch ziemlich reizvoll, einfach weil es ein total unverbrauchtes Setting ist. Es sind nur zwei Dinge drin, wo ich echt sage, auweia, da muss man warten. Und das heißt Sucker Punch und Open World, weil Sucker Punch nämlich auch die Open World von Infamous Second Son verbraucht
hat. Okay. Und
das war so eine Scheiße. Das war die schlechteste Open World. Die war sogar schlechter als die von Red Dead Redemption.
Das waren die schlecht. Ich kenne das Spiel nicht.
Das war
extrem repetitiv.
Das war generischer ging's überhaupt nicht mehr und auch die ganzen Kräfte von dem Hauptcharakter.
Ja, aber da sind jetzt so viele Jahre ins Land gegangen und
aber was
da haben die bestimmt auch davon gelernt. Also
ich will dir deinen Hype auch nicht kaputt machen.
Kannst du gar nicht. Das macht dann schon das Spiel, wenn es nicht gut ist.
Richtig.
Und dann war es halt schade. Aber
ich hoffe, dass
die taugt. Das war toll.
Das ist auch eine schöne Optik. Also das fängt diesen Stil in der Optik auch ein. Allerdings ja, auch da weiß doch kein Mensch, wann es rauskommt, oder? Oder gab es da ein Datum? Nee.
Nichts, glaube ich. Kein Datum, nein.
Okay. Aber Christian, das ist wirklich so deins, oder wie? Das ist jetzt dein
Favorite. Also das sah wirklich so toll aus. Ja. Ich mag ja auch diese ganzen so Samurai-Filme sehr gerne.
Ach was. Wer konnte damit rechnen?
Aber das ist übrigens jetzt was, womit wir alle nicht gerechnet haben. Also das war wirklich mal eine Überraschung. Das war für
mich auch ein Highlight. Last Ninja in neu.
Genau.
womit ich auch nicht gerechnet habe, es ist nicht exklusiv, aber es ist ja sowieso egal, ist der neue Remedy-Titel.
Control.
Super ähnlich.
Auch also wieder eine Frau, ne?
Super ähnlich. Ich habe es jetzt hier auch schon gelesen. Super ähnlich zu Quantum Break. So rein von Style, oder Philipp?
Das ist ja natürlich.
Ziemlich krass.
Ist ja nichts so mit Zeitmanipulation, gell, und so.
Ja, du manipulierst jetzt irgendwas anderes, aber es hat schon wieder diese Zeitverzerrungen. Das ist halt das bei Remedy hier das Markenzeichen, dass du da immer irgendwie irgendwas manipulierst.
Ja.
Ich bin auch, das ist jetzt der erste Remedy-Titel seit Menschengedenken, wo ich echt sagen muss, ich bin jetzt da nicht gehypt bisher.
Nee.
Also es ist irgendwie aus irgendeinem Grund, ich kann es gar nicht, wahrscheinlich weil es eine Frau ist.
wahrscheinlich.
Nein, aber Spaß beiseite, also Remedy hat für mich immer noch mit dem zweiten Teil von Max Payne auch sowas Storytelling und sowas angeht, einfach eine wahnsinnig hohe Messlatte gelegt.
Eben und Inszenierung. Und irgendwie, also Quantum Break hatte noch was, also vom Trailer auch, was Stylisches, was irgendwas cool rübergebracht hat. Und Control hat bei mir überhaupt nicht gezündet.
Da nee, es hat nicht gezündet. Das ist das Problem dabei.
Also sah so aus wie, okay, Remedy kann irgendwie nur noch, kann halt nur Zeitlupe machen.
Ich dachte echt, das ist irgendwie ein Quantum Break 2 und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob es da vielleicht sogar im selben Universum spielt?
Nee, haben sie gesagt, dass das nicht tut. Das ist ein ganz neues Setting.
Dann bin ich fasziniert. Nichtsdestotrotz, Remedy steht für mich dann doch irgendwo für ziemlich qualitativ hochwertige Spiele. Also die stehen für mich immer noch ein bisschen so auf der Rockstar-Ebene, obwohl Rockstar einfach nochmal ein eigenes Level für mich persönlich
ist. Das Einzige, was ich mir von Remedy, wenn ich einen Wunsch äußern darf, also es sind eigentlich zwei. Erstens hätte ich gerne das Gesicht von Sam Lake auf irgendeinem Charakter.
Draufgeklebt bitte wie auf die anderen.
Das Zweite ist tatsächlich, Jungs, leistet euch mal neue Motion-Capturing-Daten.
Hm.
Die Rennanimation in Alan Wake, Max Payne 2 und Quantum Break war exakt die gleiche.
Mhm. Wo du sagst, ja.
Ja, das liegt ja schon doch schon eine Weile zurück.
Ich liebe Remedy. Die haben einen Platz in meinem Herzen quasi. Ja. Aber so langsam könnten sie mal aufhören, sich permanent selber in solchem Maße zu zitieren.
Das ist halt vielleicht wirklich eine Budgetfrage, oder?
Ich glaube, das ist eher, Philipp ist auf demselben Weg, wie ich das auch sehe. Ich glaube, die finden sich schon ziemlich geil, so wie sie,
wer ja, sie
sind
machen und wie ja sie auch, sind. Sie machen ja auch geile Sachen. Und diese Zeitmanipulationsnummer, ich fand die auch in Quantum Break noch okay. Das hat ja schon vielen nicht gefallen.
Ich fand's cool, wenn, ja. Ich fand dann,
wenn sie jetzt ja, noch mal das Gleiche bringen, ja, das gleiche Cover-and-Dodge-Gameplay, das schon Max Payne hatte, nochmal in Control aufbereiten. Und also dann bin ich mir nicht sicher, ob es für mich persönlich echt die Story noch so rausreißen kann, dass ich sage, ich will das jetzt zu Ende spielen.
Ja, ja. Ich hätte mir von denen, weil sie hätten es wahrscheinlich drauf, wieder mal ein komplett anderes Setting gewünscht.
Zum Beispiel
Piraten oder so.
Oder Samurai.
Einen Piraten, der die Zeit manipulieren kann und in Sword Time durch die Gegend springt.
Gleichzeitig freue ich mich aber auf so einen richtig reinrassigen Singleplayer-Titel, muss ich auch sagen, weil das ist dauernde, ich muss unbedingt Open World und ich muss unbedingt auch noch Multiplayer und sonst was haben. Finde ich halt geil, ich wird Control nicht haben. Control wird ein Singleplayer-Titel sein, par excellence.
Doch, das finde ich gut, genau, da hast du
natürlich. Und dann soll das kommen und dann werde ich es auch spielen und let's see.
Das nächste, aber was für mich cool war, das
Highlights, gell?
Ich möchte noch kurz, weil Resident Evil 2 wurde dann gezeigt, das ist wahrscheinlich, würde es von euch nicht erwähnt werden, ich möchte es kurz erwähnen, weil ich habe damals auf der PlayStation 1 das geliebt und habe es mehrmals durchgespielt und das war nämlich damals die Besonderheit, es hatte zwei CDs und du konntest das hatte zwei unabhängige Handlungsstränge. Du konntest eben als Leon Kennedy oder als Jill Valentine. Nicht Jill Valentine. Wie heißt er denn? Die Schwester vom
Claire Redfield.
Genau,
damals schon übrigens.
Chris Redfield hat ja im ersten Teil schon mitgespielt und da hat auch die Jill Valentine eben mitgespielt. Und im zweiten geht es ja darum, dass die Schwester vom Chris auf der Suche ist nach ihm, weil er verschollen ist und dann in Raccoon City ankommt und dann mit Leon in Kontakt tritt, der seinen ersten Tag beim Raccoon City Police Department hat. Und dann gibt es halt diesen Zombie-Outbreak und dann versuchen sie halt getrennt voneinander durch da zu überleben. Und die überschneiden sich dann teilweise, begegnen sich ab und zu wieder und das ist nämlich auch in diesen beiden Handlungssträngen so gewesen. Und das war total...
Gibt es bei Resident Evil auch so, weil es ist ja bei vielen Spielen so, gibt es da eine Episodennummer, wo jeder sagt, ja, das ist mit Abstand das Beste oder das ist das Legendäre?
Also legendär ist natürlich schon das Einser, aber unter Fans wird als bestes Spiel immer noch das Zweier hochgehalten.
Schon das Zweier. Dann,
ja, schon das okay. Zweier. Also nein, also unter den Alten. Also viele sagen dann, ja, das Vierer ist das Beste, weil die Alten waren ja so mit dieser Tanksteuerung, das war ja wirklich hinter vorgerenderten Hintergründen, hast du so eine Polygonfigur in so einer Panzersteuerung halt mit nach vorne drücken, bewegt sich nach vorne, links und rechts dreht sich der Charakter links und rechts und dann fährst du halt wieder nach vorne. Sowas kannst du heute nicht mehr spielen, das geht nicht mehr.
Sowas nee, das geht gar nicht. Wobei ich glaube, Resident Evil 1 hatte ja auch maßgeblich, also zumindest viel, den Erfolg aus diesem unerhörten Tabubruch, dass sie für die Texturen der Zombies Fotos von Unfallopfern aus dem Leichenschauhaus gescannt haben. Das stand damals
so in allen Zeitungen. Wie das ist, glaube ich, kannst du das einfach sagen, weil dann fotografierst einfach eine, keine Ahnung, zermatschte Tomate
und kannst sagen, sie haben es halt in allen Magazinen darüber berichtet und ich kann mich erinnern, ich glaube, ich war damals so 12 oder sowas. Da stand es dann in diesen ganzen Magazinen, oh, die haben da Leichenfotos genommen und so. Und das war natürlich für die 11-12-Jährigen damals schon ein ziemliches Kaufkriterium.
Ja, aber das war auch die Rotten.com-Zeit, da hat das natürlich dann perfekt reingepasst. Ne?
Ja,
mit dem. Aber und das Einser war doch eigentlich der maßgebliche Erfolg für die PlayStation 1, oder? Das ging doch schon
Hand in Hand. Richtig, das war so ein richtiger Systemseller für die PlayStation 1 damals.
Ja, cool.
Genau, also das Zweier. Jetzt habe ich ein bisschen die Fakten durcheinander gebracht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es jetzt, weil sie wollen etliches ändern, wollen aber so maßgeblich ikonische Szenen aus dem zweiten Teil beibehalten. Und ich glaube, es gibt auch keine zwei getrennten Handlungsstränge mehr, wenn ich mich jetzt täusche, was natürlich damals das Hauptkriterium von diesem zweiten Teil war. Okay. Und vor allem, weil das hatte nämlich Auswirkungen. Also wenn du im ersten Teil zum Beispiel in einem Raum Munition genommen hast und du bist danach mit dem zweiten Charakter im Durchgang auch durch diesen Raum gekommen, war die Munition nicht mehr da. Mhm. Das heißt, du musstest, das hatte ich aber natürlich beim ersten Mal durchspielen nicht gewusst, habe eingesammelt und gesagt, oh, geil, habe voll viel Munition. Und dann habe ich aber als Leon gespielt und habe überhaupt gar keine Munition mehr gehabt. Und da war es natürlich bockschwer und fast
nicht. Wenn man das natürlich nicht vorher weiß, ist es eher frustrierend. Ja.
Das war fast frustrierend, aber damals hat man ja noch Zeit gehabt, dann fängt man halt nochmal komplett von vorne an.
So, ich glaube, weil wir ja auch dann noch über Nintendo sprechen wollen, wir haben noch zwei Spiele, die wir auf jeden Fall ansprechen sollten. Und Tax, ich glaube, ich weiß, auf was du anspringen willst. Da könnte ich wieder so falsch liegen wie letztes Mal. Das ist wahrscheinlich jetzt wieder ein Weltraumsimulator. Ja. Nee.
Nein, ich denke, das wollte jetzt der Christian auch anbringen. Dying Light auf jeden Fall.
Death Stranding.
Death Stranding meinst du?
Bei Dying Light waren wir vor anderthalb Stunden tags.
Dann habe ich das nicht mitbekommen. Traurig, echt traurig.
Schon traurig, Tax.
Ja, vielleicht war ich da gerade beim Bier holen.
Das nein, das war auch nicht von Sony. Egal. Ja,
das ist von Techland, Dying Light ist von Techland, kommt aber Multiplattform, Gott sei Dank.
War okay. Auch der Microsoft
aber Dying Light PR, hat,
deswegen hatten wir das da.
Ja, aber nicht, dass ich das verwechsel. Hier unser, wo dieses Baby...
ja, das ist aber Death Stranding.
Ah, dann verwechsel ich die mal, ja.
Ja gut, also Death Stranding, dann legen wir los. Dasselbe. Dann legen wir los, Tax. Ich glaube, das finden wir alle ganz spannend und wissen aber noch nicht, ob es überhaupt was wird. Aber Tax,
ja, ich weiß nicht, ob es nur einfach nur so ein Kletterlaufsimulator wird oder ob da noch mehr Story dazwischen ist. Und mir ist ja schon anders geworden, als er sich den Zehennagel da kurz entfernen muss. Das war ja schon...
Aber das war ja meine Theorie auch schon, wobei die muss natürlich nicht stimmen. Ich meine, die haben ja kaum was gezeigt und ich glaube auch kaum, dass die nach einem Jahr jetzt schon so viel haben, wo sie letztes Jahr noch gar nichts hatten. Aber das, was man gesehen hat, sah für mich tatsächlich eher aus wie irgendein stark von obskurer Story gedrivener Interactive Movie Walking Simulator.
Ja. Ich habe irgendwie lustig gelesen auf Twitter, so der Postmann-Simulator, der Postboten-Simulator.
Der Postboten-Simulator.
Postboten-Simulator. Ja, so. Nee, es gibt einen E3 Coliseum Talk mit dem Kojima, hat den jemand angeschaut von euch, da gab es sicher noch mehr Details zu.
Werde ich vielleicht mal machen. Nee, habe ich nicht gemacht. Also, weil für mich wird das. Wobei, ist was ganz Komisches, wird das ein Blindkauf, klar, Kojima und Story.
Er ist aber jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er besonders viel verrät oder sich eindeutig äußert. Ja.
Also er macht sich ja einen Spaß daraus, die Leute so richtig.
Das ist der nächste Punkt. Es kann auch sein, dass ein komplett anderes Spiel kommt, dass er jetzt einfach mal ein bisschen was gezeigt hat, was halt so.
Genau, Norman Reedus spielt gar keine Rolle.
Und Norman Reedus, ihr meint den Hauptcharakter von The Walking Dead, ne? Der ist ja da auch der Hauptcharakter von Death Stranding.
Genau, der in der nächsten Staffel Rick in den Arsch tritt und ihn tötet.
Ja.
Ich glaube ja, Rick und Maggie töten sich gegenseitig so beim Duell, aber das ist ein anderes Thema.
Anderes Thema.
Death Stranding. Was geil war nach diesem Trailer, einfach, also unisono, man hat jetzt mehr Fragen als vorher. Und zwar so richtig viel mehr.
Und das ist nochmal mehr Absicht. Also bei Naughty Dog habe ich vorhin gesagt, ja, die führen uns irgendwie so ein bisschen vor und die machen hier falsche Fährten. Bei Kojima, wie gesagt, da kann man sich auch darauf einstellen, dass dieses Spiel möglicherweise so gar nicht kommt, sondern etwas komplett anderes.
Das leckt mich doch am Arsch. Also Sofa, das ist schon fast Verarsche. Außer die Fanboys von Kojima finden es natürlich toll.
Ja, vielleicht will er auch gerade schauen und ein bisschen abwägen, wieso die Reaktionen drauf sind. Ja. Man weiß es nicht. Aber Colosseum Talk anschauen, dann glaube ich, wissen wir da mehr zu.
Auch mit diesen Motion Capturings, wo dann noch zwei neue Schauspielerinnen enthüllt, die da mitspielen.
Ja.
Die eine, die auch irgendwie
Schauspielerinnen
enthüllt. Ja, ich wollte es jetzt gar nicht zitieren, ja.
Ach, mein Gott. Oh ja, sorry. Der Sexismus, Christian, wieder.
Ja, und dann hätten wir noch den Spider-Man, oder? Der wurde auch gezeigt. Den hat sich Sony gekauft.
Überspringt ihr wieder, gell? Nee, 2 wurde
du darfst nochmal, ist nur in meiner Liste einfach nicht drin, sorry. Spider-Man, ganz kurz noch. Spider-Man wird geil, kommt dieses Jahr, kommt bald.
Bin ich auch sehr zuversichtlich. Kommt von Insomniac, die haben ja zuletzt hier Sunset Overdrive gemacht, das mangels Xbox-Verkäufen am Anfang auch ziemlich untergegangen ist, aber für meine Begriffe ein wahnsinnig spaßiges. Weil ich
sehr gerne gespielt hätte, ja.
Ein wahnsinnig spaßiger Open-World-Shooter war, mit einer wirklich coolen Open-World, die auch nicht so penetrant open-worldig war und in der es einen Haufen Zeug zu sehen und zu machen gab. Also da bin ich relativ zuversichtlich. Das Kampfsystem scheinen sie ja von Batman Arkham Knight, ich sag mal, dezentral sicherheitskopiert zu haben.
Was ich schade finde, weil das, weiß ich nicht, ne.
Ah, ich mochte, Batman Freeflow fand ich eigentlich relativ geil. Du musstest halt echt tierisch an deinem Timing arbeiten mit den Abwehrmoves und sowas. Aber das passt, glaube ich, zu Spider-Man ganz gut.
Spider-Man, eine Sache freue ich mich da. Das ist dann so meditativ, wie wenn der Tax mit seinem Piratenschiff gegen Horizont segelt. Mhm. Ich werde dann einfach durch die Häuserschluchten mich durchhangeln und schauen, wie weit ich da komme. Weil ich glaube, das
ohne was. Hose.
Ohne Hose.
Ohne Hose.
Er hat doch eh
nur eine lange Unterhose an. Genau, flattert so schön im Wind. was ich ein bisschen krass fand, da diese extrem überdrehte Anzahl an Villains, denen er da gegenübersteht, das ist so ein bisschen wie bei Batman. Oh, alle sind ausgebrochen, ich muss alle einsammeln.
Ja, muss mal gucken, wie sie es erzählen. Also im Gegensatz zu Batman haben sie ja keine Ausrede, glaube ich, dafür, dass die Stadt komplett leer sein soll.
Ja,
stimmt.
Okay, also ich glaube schon, dass es geil wird. Es gefällt mir auch.
Und Christian, bevor du platzt, darfst du jetzt noch ein paar rausballern.
Ein paar rausballern tue ich gar nicht, aber erwähnenswert ist es schon. Neo 2, damit hätte ich jetzt so schnell nicht gerechnet.
Hättest du Neo nimmer mit gerechnet?
Neo nimmer hätte ich damit gerechnet. Nachdem ich ja das Einser jetzt dieses Jahr viel gespielt habe und jetzt demnächst auch mal versuche, wieder reinzukommen, aber das braucht auch wieder Arbeit. Und mir schon viel Spaß gemacht hat, das zweite zeigt einfach, ja, es wird mehr von dem und da weiß ich noch gar nicht, wie viel ich davon verkraften kann, weil das erste schon relativ überladen war, auch mit den ganzen Loot und Crafting-Möglichkeiten und Zeug, das war mir fast too much.
Okay.
Aber es vom Setting her spannend genug aber kommt weit nicht an meine Neugierde an Tsushima und auch nicht an Sekiro ran.
Okay. Ja. Gab es sonst noch was?
Mal schauen. Nö. Nintendo.
Ja, dann. Okay, Sony machen wir einen Haken dran. Wir werden dann später nochmal sagen, ob uns Sony vielleicht am besten gefallen hat oder auch eine andere PK. Dann gehen wir mal zu Nintendo. Die haben ja auch was gezeigt. Ich wollte ja unbedingt Nintendo schauen, weil ich ja auch in unserem Pre-Podcast gesagt habe, das wird so komplett anders als alle anderen. Ich habe es irgendwie nicht auf die Reihe gebracht, da auch nur irgendwas mehr anzuschauen.
Ja, doch. Es war Smash Brothers The Show.
Schon, okay.
Ja, also es gab schon ein paar andere Sachen auch. Also die hat super cool angefangen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, warum das so wenig erwähnt wird. Dieses Demon Cross Machina, das fand ich unglaublich geil, weil auf so eine Mecha-Action hätte ich schon mal wieder richtig Bock. Und wenn es dann ja auch noch so Japano-Mecha-Action ist, so da gab es ja auch von Kojima damals.
Christian, ich
glaube, Zone of the Enders.
Ah ja.
Das ist einfach richtig cool. Und das könnte was werden für mich. Das fand ich richtig schön. Und
ich dachte, du sagst jetzt Pokémon Let's Go Pikachu wird's, oder?
Ja, ich kaufe mal aber die Ebola-Edition.
Ebola-Edition.
Ja, nee. Genau, wo man dann für 60 Euro so einen Pokéball kaufen kann.
Yep, ganz genau.
Super geil.
Das haben sie nämlich dann auch bald gezeigt und dann habe ich mir auch das.
Mario Party war geil.
Ach, immer geil,
ja. Sehr, sehr, sehr geil fand, wie sie da halt diese Switches aneinander legen. Mhm. Zwei Switch aneinander und du hast dann halt ein Spielfeld, weil die sich dann miteinander wissen, wo sie liegen und da kannst du dann halt da aus dem einen Bildschirm raus in den anderen Bildschirm rüberlaufen.
Könnte super witzig werden.
Finde ich saugeil. Aber
haben sie eigentlich ihr Labo nochmal erwähnt?
Nein. Nix, glaube ich, nix. Nein.
Ich glaube, ich habe so vom Bauchgefühl her, glaube ich, das ist ziemlich gefloppt, kann das sein?
Ich habe das Gefühl, das Internet quillt über mit Labo-Zeug, YouTube und Co.
Ob es deswegen aber ein Erfolg ist, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, echt fast ein Nischending, ja.
Ja, die Switch ist weiterhin ein Nischending, sagen wir mal ehrlich.
Was? Na, überhaupt
nicht. Also in Europa, oder?
Megaseller ohne Ende.
In Europa.
Aber die haben, glaube ich, 15 Millionen insgesamt jetzt erreicht bei den Verkäufen. Davon aber, glaube ich, 8 oder 9 in Japan hieß es.
Also hier ist, ich sehe
hier keine. Die geht schon richtig gut.
Die geht verglichen mit der Wii U, geht die
geht schon, Traum. Ja, das auf jeden Fall. Ja?
Verglichen mit der Switch, glaube ich.
Ja, an sowas kommst du halt nicht mehr ran, aber da kommen sie, also sie machen sich langsam wieder halt auch mit diesen intelligenten Konzepten, die sie haben. Also Labo finde ich Wahnsinn.
Im Voice-Chat.
Und halt eben auch bei, ja, Voice-Chat. Lass mal, also, ja. Ich habe mir letztens im Nintendo Store sogar was gekauft und man konnte sein Konto dann mit PayPal verknüpfen und
Nein.
das hat reibungslos funktioniert. Bei Sony hätte es wahrscheinlich nicht so reibungslos funktioniert.
Ja, das ist schon wieder was wert. Das ist richtig.
Gut, da war ich echt baff, aber die Preise sind ja Wahnsinn. Was war jetzt
die haben genau Schaden. Gestern,
das hier Flashback, dieses zum 20. Für 20 Euro wollt ihr das verkaufen? Oder halt hier den alten Donkey Kong, diesen uralten Donkey Kong, wo du als Mario, als Klempner, wo er noch nicht mal Mario hieß, da dieses Gerüst hochläuft.
In der Originalversion.
In der Originalversion, also Arcade-Version, für 8 Dollar wollt ihr das verkaufen. Das ist dreist und Nintendo kriegt es halt auch noch das Geld. Das ist Wahnsinn.
Ja. Ich find die Preise bei Nintendo sowieso dreist. Also auch die Indie-Spiele sind auf der Switch alle irgendwie teurer als auf jeder anderen Plattform.
Normal, ja, stimmt.
Und solche hier, diese Scherze, ich würde echt gern so ein paar Sachen, so Shovel Knight und was es alles gibt, da hätte ich tatsächlich fast Bock drauf, die auf der Switch zu spielen, weil ich finde, das wäre genau das Richtige.
Gibt es Shovel Knight für die Switch?
Ich glaube, es war Shovel Knight, irgendso eins war es.
Hollow Knight war nämlich auch in der
Hollow PK. Knight.
Ja, das ist ja ein anderes. Shovel Knight will ich nämlich auch mal gerne spielen.
Ja, aber ganz ehrlich, ich zahle nicht irgendwie 10 Euro mehr als für die Xbox- oder PC-Version dafür. Das ist mir echt nicht wert.
Bestimmt nicht, nee.
Und das bleibt für mich mein größter Kritik an Nintendo, ist immer noch
aber die sind dann auch schon mal immer wieder mal im Sale und so, das passt dann schon. Und ich finde es halt, die Konsole ist halt gerade für so Indie-Sachen perfekt, hatte ich ja immer die Vita dafür, die Switch ist halt doch mal geiler, weil sie
ja, finde ich auch super.
Also besseren Bildschirm hat. Also besser nicht, der OLED-Bildschirm von der alten Vita war Hammer, aber er ist halt jetzt größer. Und macht schon Spaß.
Ja, apropos Indie, Fortnite wird vorgestellt.
Ja,
genau. Für Switch. Wie funktioniert, könnt ihr mir sagen, wie Fortnite auf der Switch funktioniert mit diesem Voice-Chat? Oder funktioniert der jetzt langsam schon, dieser Voice-Chat?
Fortnite hat einen eigenen Voice-Chat. Da hat wer auch, ich weiß nicht, was ist das? Epic? Von wem ist Fortnite? Die haben tatsächlich in-game einen Voice-Chat integriert.
Okay, das ist natürlich ein schlauer Move.
Genau, und aber ja, auch, das mussten sie ja quasi machen, weil das ja Cross-Plattform ist. Das heißt, es ist in den Gamecode eingedampft, dass
alles
das
mitgeht.
Ja, also das ist, finde ich, eh relativ cool. Das ist das Einzige, was ich daran wirklich cool finde, dass es halt wirklich Crossplay ist.
Ja.
Also du kannst halt wirklich Xbox, PC und Switch können gegeneinander
und
Phone, spielen.
Also musst auch und sagen.
Phone, ja. Finde ich immer noch schade, dass sich Sony da so raushält, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das Thema hatten wir ja. Sauberes
Ökosystem. Ja. Ich glaube, was nämlich Fortnite könnte da kein unerheblicher Faktor sein, dass mal dieser Shitstorm Sony bewegt, einfach mal zu sagen, von dem hohen Ross, weil was anderes ist es nicht, runterzusteigen und zu sagen, ja doch, nee, wir machen lieber Gamer-Service und machen
Crossplay, ja, sie haben,
anstatt zu sagen, nö, das muss exklusiv für Sony, weil
Sony hat ja geäußert zu dem Thema, weiß nicht, wo ich es, habe ich heute erst gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Dass sie tatsächlich einfach nicht wollen, dass jemand, dass irgendwie woanders was gezahlt wird und
ja,
die nutzen dann PlayStation-Infrastruktur mit.
Das habe ich gelesen auch, das war ein ehemaliger Sony-Mitarbeiter oder
Sony-Manager,
der das gesagt hat. Und es war halt seine Vermutung, dass das der reine finanzielle Gründe ist, dass sie halt nicht wollen, dass ein Xbox-User Sony finanziert
wird. Es hat auf jeden Fall keine technischen Gründe, das glaube ich, da sind wir uns einig.
Genau, deswegen ist es
eine. Also reine wirtschaftliche Überlegung, weil ich meine, ganz ehrlich, könnte ich mit euch und den anderen irgendwie die Spiele mit Xbox und PS4 Cross-Plattform spielen, weiß ich nicht, ob ich eine PS4 hätte. Und ich glaube, dass es da einige Leute gibt. Und
darum geht es, glaube ich. Du willst dein Ökosystem exklusiv haben, deine Community exklusiv haben und dann kannst du da auch am Ende, wenn es durch ist, wahrscheinlich.
Ja, Mai, das Controller gebe ich dir recht, weil ich nämlich gelesen habe, ist so irgendeine Firma baut eine neue Version von dem Duke, von dem alten Xbox-Controller, diesen allerersten Xbox-Controller, der dann schnell abgelöst wurde, weil der viel zu groß war für alle normalen Hände. Wenn du dich noch an den erinnerst. Ich fand den ja hammergeil. Ich fand den ja so richtig geil. Der hat sich so männlich angefühlt in der Hand.
Apropos Controller, wir waren ja bei Nintendo. Da gab es doch diese GameCube-Controller-News für Super
Smash Brothers.
Ja, dass da irgendwie der GameCube-Controller mit der Switch-Version funktioniert.
Ja.
Gibt es einen Adapter oder wie kriege ich das zusammen?
Keine Ahnung.
Aber Super Smash das war das.
Bringen sie selber neue Nintendo 64, ja, eine GameCube-Controller, die man halt
per USB. Aber hier hat. Super Smash Bros. Ultimate und Super Smash Bros. Im Allgemeinen muss eine große Fanbase haben anscheinend, weil das haben sie, ja, das habe ich nämlich auch dann, das habe ich nämlich sogar wirklich gesehen, da haben sie ordentlich viel dazu gezeigt.
Nee, genau, also die haben, glaube ich, das, worüber wir geredet haben, in wenigen Minuten abgehandelt und dann haben sie echt eine Stunde lang über Smash Bros. Geredet, weil das ihr nächstes großes Ding ist. Ist auch beeindruckend, irgendwie alle Kämpfer, die jemals in einem Smash Bros. Bisher erschienen sind, werden da drinnen sein. Es wird selektiv, also nicht für alle, aber selektiv auch Amiibos wieder neue dafür geben. Mhm. Also da die Maschinerie läuft. ich habe da auch Gameplays gesehen. Es wird einen 8-Player-Modus geben, wo viele ganz, ganz geil schon drauf sind. Also das wird ein riesen Party-Spaß, das ist klar. Ja. Und da bin ich auch dabei. Ja. Aber der Hype, der da drum gemacht wird, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, nie wieder was anderes.
Gleichzeitig muss ich jetzt sagen, für mich hat die Switch jetzt wirklich, und das hatte sie eigentlich vor der E3 schon, genug eigenständige, coole Spiele, dass man die eigentlich schon haben will oder haben sollte.
Richtig,
wenn man
deswegen auf Game steht. Habe ich da auch zugeschlagen, ja, vor kurzem.
Da werde ich wohl auch zeitnah
was dran. Allein wegen dem exklusiven, wegen dem Mario und dem Zelda und dem Mario Kart und Bayonetta. Das habe ich vermisst. Bayonetta 3 haben sie nicht gezeigt. Mhm. Das habe ich echt vermisst.
Die machen doch was Neues. Die haben doch einen anderen Titel. Haben wir doch vorhin schon.
Stimmt, die sind ja beschäftigt hier mit ihrem Titel.
Babylon Falls.
Richtig. Genau. Und so groß ist das Studio, glaube ich, auch nicht. Ne?
Ja. Nee, aber die haben schon gesagt, die machen, glaube ich, eben Babylon Falls und Bayonetta und sie arbeiten noch an dem dritten irgendwie nebenbei. Schon, also so klein,
ja, ist es. Aber Pre-Production, also das war ja auch hier, ja, bei meinem Lieblingsstudio Naughty Dog, also, so, die haben ja auch gesagt, sie arbeiten erst seitdem sie mit dem Uncharted DLC oder eigenständigen DLC eigentlich fertig sind, arbeiten sie der vollen Mannstärke an Last of Us 2.
Und also ich hab gerade mal geguckt, Platinum Games hat 85 Mitarbeiter.
Ja, aber jetzt kannst du aber vorstellen, wie viele Externe dann noch mit dabei sind.
Da sitzen bestimmt noch Externe, aber...
Gerade bei Bayonetta 3 von Nintendo, das war beim 2er schon so, da haben Nintendo-Studio-Mitarbeiter mitgemacht. So.
Ja, da werden sicher noch andere dabei sitzen, aber ich glaube, du musst schon davon ausgehen, dass du für so einen relativ großen Titel... Ja, also ich glaube nicht, dass die noch 200-300 Externe dazusetzen, sagen wir es so.
Das ist kein Assassin's Creed. Also da, allein diese ganze Asset-Generierung und sonst irgendwas, das wird ja alles outgesourced mittlerweile. Also bei Assassin's Creed, bei diesen AAA-Produktionen noch viel, viel mehr als jetzt bei diesen kleineren. Und das ist jetzt keine riesengroße Produktion, Bayonetta 3.
Nee, Bayonetta nicht, aber wir wissen ja zum Beispiel nicht, was dieses Babylon-Dings da ist.
Ja, das stimmt.
Okay. Aber es kann ja, Platinum ist ja durchaus auch in der Lage, größere Sachen zu machen, aber halt nicht drei gleichzeitig.
Wir werden sehen. Aber die haben immer, also zum Beispiel an den Transformers, da haben sie parallel auch zu Bayonetta 2 dran gearbeitet und so
weiter. Peter, jetzt guck du dir nochmal schnell das Video an zu Last of Us 2, bis dahin sind wir auch fertig.
Nee, ich wollte eigentlich nur gerade an bei Nintendo fragen, gibt's da dann jetzt noch was? Oder ist es einfach so, ja, sie haben wieder ihre IPs vorgeprescht, sie haben die Switch aufgewertet, eigentlich passt schon.
Ja, so würde ich es zusammenfassen.
Mit Fortnite natürlich auch nochmal einen neuen Userkreis erschlossen. Das ist schon clever, Fortnite da drauf zu bringen, logischerweise.
Ja, sie haben ja auch Wolfenstein 2 ist ja auch angekündigt. Ja, sollen sie mal machen. Sind für mich alles keine Spiele, für die ich mir die Switch gekauft habe. Ja. Das wären, wie gesagt, eher die Indie-Titel, wenn die nicht so pervers teuer wären.
Für mich sind es bei der Switch alle Sachen, wo irgendwie Mario draufsteht, weil die kriege ich halt nur da. Das ist für mich immer der Hauptgrund. Zelda, Mario, dafür brauche ich eine Nintendo-Konsole.
Ja, das hat lange Zeit bei mir nicht mehr gezogen. Aber jetzt tut es wieder. Ich bin noch mal gespannt auf Odyssey. Ja. Und was halt Hauptausschlaggebend war jetzt Bayonetta 2 und 3. Weil 2 auf der Wii U habe ich nie angefangen zu spielen. Jetzt auf der Switch werde ich es aber machen.
Okay. Du haust gerade richtig rein, seit du die Switch hast, ne?
Mit was?
Mit Spielen. Familienurlaub ist abgesagt im Sommer, oder?
Nee, deswegen habe ich mir ja die Switch gekauft, die nehme ich mit.
Ja, Leute, ich glaube, wir haben es geschafft und das finde ich eigentlich gar nicht, das finde ich bemerkenswert, wir haben es in 2 Stunden geschafft, über die komplette E3 zu sprechen.
Das ist doch, ja, naja, fast. Cool. Wir haben die PC Gaming Show vergessen.
Oh, come on.
Und wir haben viel, was halt so auf dem Showfloor passiert ist, auch komplett ausgeblendet. Es war jetzt mehr so das PK Special Edition.
Ja, aber da wurde schon
aber viel gezeigt. Aber das war ja auch das, genau.
Deswegen, was ich jetzt ganz cool finde, jetzt gehen wir doch nochmal reihum. Dann soll nochmal jeder kurz sein Fazit zur E3 sagen. Dann, das war Christians Idee, kurz mal seine PK oder sein Showcase 2018 küren und natürlich auch das Spiel der E3 küren.
Ja.
Wer will denn starten?
Bei dir wissen wir schon, was das Spiel ist, also fang du an. Ist die Spannung
länger. Okay, ich fange einfach mal an. Also mein Fazit ist, ich hätte gerne mehr live gesehen, gerade von den Sachen, die mich besonders interessieren, zum Beispiel die Sony PK, da finde ich es halt schade, dass das für den europäischen Markt jetzt zeitlich nicht so gut angepasst ist mit 3 Uhr oder 4 Uhr in der Früh. Ansonsten, was ich von der E3 gesehen habe, ja, passt schon. Wenig Überraschungen bin ich am Ende schon auch beim Philipp. Also nicht die Titel, wo dir die Kinnlade runterklappt und wo du sagst, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Sowas gab es für mich persönlich nicht. Aber ich fand es doch ganz cool, was rauskam. Und da komme ich dann auch gleich zu meiner PK. Ich fand Microsoft als PK am besten, weil ich es einfach geil fand, dass die Spiele im Vordergrund standen. Da kamen einfach Spiele, die wo ich immer sagen konnte, interessiert mich nicht, da schaue ich mir nochmal genauer was zu an. Ziemlich cool. Also von der PK, wie die aufgemacht war, sage ich ganz klar Microsoft oder Xbox. Und Spiel Last of Us 2. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Da habe ich vorher genug drüber gesprochen. Und der Tax, finde ich, hat das total schön. Das klaue ich jetzt einfach. Der Rest ist nur Beiwerk, um die Wartezeit zu überbrücken für The Last of Us 2.
Wobei ich wirklich sagen muss, wenn ich...
Tax, willst du weitermachen?
Darf, sehr, sehr gerne. Ja. Also ein schönes Spiel, und ich habe es vorhin gar nicht so rübergebracht, ist, ich freue mich auf Tomb Raider, und vielleicht muss ich mir entweder meine Xbox zwischendurch kaufen oder es kommt für die PlayStation raus.
Es kommt für die PlayStation einfach, raus. Es kommt
direkt für die PlayStation.
Das Uncharted bloß in weiblicher Form und irgendwie besser refined. Also ich finde die beiden... Die sind auf selber Augenhöhe. Also darauf freue ich mich schon. Und Last of Us, ja, das ist einfach ein eigenes Genre und das kann man gar nicht verpassen. Ja, und
welche PK so gefühlsmäßig?
Ich habe ehrlich gesagt die PKs an sich nicht so verfolgt. Mir ging es immer um die Spiele. Und wenn, dann fand ich die Microsoft-Veranstaltung am besten.
Okay. Und die E3 im Allgemeinen so outputmäßig, das war ja eigentlich dein Spruch zu sagen. Ja, war alles ganz nett, aber du wartest eigentlich primär.
Ja, und ich wäre für eine Petition, bitte bei der E3 keine Trailer mehr zeigen, sondern nur noch echtes Die-Hard-Gameplay.
Oh, das hat man schon im Glaskugeling davor, ja. Und,
das sehr gerne.
Ja, das hätte auch wieder mehr sein können, ne? Da hast du recht. Nee. Mehr echtes Gameplay, bitte. Ja.
Hätte mehr sein können.
Und absolutes Highlight, unerwarteter Natur, hier unser Ghost of Tsushima.
Ah ja.
Echt? Tax, das hätte ich jetzt nicht
erwartet. Ja, voll, total. Also da freue ich mich richtig drauf.
Cool. Ghost of Tsushima, da würde ich doch gleich sagen, Christian, wie schaut es bei dir aus?
Ja, okay. Also mein Fazit zu E3, ich fand sie relativ unspektakulär. Ich weiß nicht, ob wir uns dadurch, dass wir den mit dem Podcast die Pre-Show gemacht haben, uns da irgendwie auch in den Hype geredet haben. Ich fand sie zu langweilig. Zu wenig wirklich Überraschendes. Ich fand es witzig, dass wir so lange über diese so geleakte Sony-Liste im Vorfeld geredet haben, die absoluter Humbug war. Ich war von Sekiro deutlich weniger angetan, als ich eventuell im Vorfeld gedacht habe, weil es diese Enthüllung damals mit diesem kleinen Mini-Trailer zu Shadows Die Twice, das war geiler als die Enthüllung jetzt an sich.
Ja, und es stand halt jetzt nicht Bloodborne 2 drauf, oder? Das war jetzt auch ein Thema.
Nein, das muss ja nicht. Also, wie gesagt, es ist schon okay. Miyazaki hat ja gesagt, also das ist der Game Director von Demon's Souls, Dark Souls 1 und 3 und auch Bloodborne, was man auch sieht, dass er Dark Souls 2 zum Beispiel nicht gemacht hat. Das ist derjenige, der diese geile Welt immer findet und diese geiles Level, die er noch immer macht. Und er hat gesagt, die machen Pause von Dark Souls und Bloodborne und machen jetzt mit Sekiro. Und da wird aber das Level-Design wird sich sehr stark auch an Dark Souls orientieren. Und deswegen glaube ich einfach, dass es auch sehr geil wird. Aber mein Pressekonferenz-Fazit ist unerwarteterweise Microsoft, weil einfach die PK im Sinne der PK, wie sie es halt durchgezogen haben, schon am geilsten war und Phil Spencer eine coole Wurst ist und die ich war zwar, habe zwar immer danach gedacht, ja, ich würde gerne mehr sehen, aber es war im Sinne von dem, was eine PK sein soll, einfach die Leute anheizen und ja, ihr könnt ja danach auf dem Showfloor hier Demonstrationen sehen und haben und im Panels Diskussionen drüber machen. Hier geht es jetzt erstmal möglichst viel durchzurotzen, das war gut. Und mein Spiel im der E3 ist Ghost of Tsushima, weil es mich am meisten überrascht hat.
Cool. Mhm. Jetzt bin ich ja mal gespannt, welche PK dem Philipp am besten gefallen hat.
Ja, wir haben da den Konsens, glaube ich, dieses Mal. tatsächlich auch, obwohl wenig Eigenes von Microsoft dabei war, ich fand die PK einfach relativ sympathisch. Es war nicht so unglaublich viel Gequatsche und Leerlauf zwischendrin und so komplett fad wie Ubisoft. Es war einfach nur draufgeballert, irgendwelche Games, teilweise coole Sachen, die du noch nicht gesehen hast. Und insofern kriegt, ja, das ist total überraschend, aber es war dieses Jahr tatsächlich Microsoft, es war auch nicht jedes Jahr so. Also
und Dann wäre es doch cool, wenn das ab jetzt alle so machen und dann noch mit mehr Gameplay, dann sind wir verdammt glücklich nächstes
Jahr. Dann wäre es jetzt halt noch cool, wenn ihr Schwätzer euch noch eine Xbox kauft, dann können wir auch mit einem gescheiten Online-Netzwerk spielen. So.
Ja, aber wegen was? Wegen Halo? Wegen Forza vielleicht?
Der Philipp sagt uns jetzt sicher noch, auf welches Spiel er sich freut. Ist das etwa auch ein Xbox?
Da wird's bei mir tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also, weil ich habe es gibt ein paar Spiele, da habe ich schon Bock drauf, da freue ich mich drauf, wenn die kommen. Aber das sind jetzt alles Spiele, die ich vorher schon kannte und wusste, dass die kommen. Also das ist nicht so, dass ich sage, das ist mein Spiel der E3. Wenn dann wäre, würde ich wahrscheinlich. Nein, nicht mehr. Ich spiele gern Gears, aber ich halte es jetzt auch nicht für dieses größte Spiel der Welt. Also, wenn ich jetzt was sagen muss, wo ich sage, ich habe einen besseren Eindruck davon gekriegt. Ich glaube, ich wäre bei Cyberpunk.
Oh, ja, okay. Das ist natürlich ein.
Also das ist so ein Ding, ja. Da habe ich mich aber auch vorher schon drauf gefreut, weil es kommt von
genau.
Project. Aber du hast vollkommen recht. Ich
habe wenig Überraschung und also
es ist.
Man hat ja diese es gab ja hinter verschlossenen Türen 1 Stunden Gameplay-Präsentation, wo alle ziemlich angetan waren, aber solange ich die nicht gesehen habe, ist es nicht mein
Übrigens
Spiel.
Übrigens auch ein Kolosseum-Talk. Müssen wir auch noch anschauen mit den Jungs.
Dazu dann noch die Gesamtbewertung der E3. Ich fand die auch ziemlich mau. Also lag zum einen, wie Christian schon sagte, sicherlich auch daran, dass wir es vorher sehr intensiv alles durchgekaut haben und auch sichergestellt haben, dass jeder wirklich weiß, was kommt. Auf der anderen Seite war halt einfach mit diesen ganzen Leaks vorher, und da meine ich jetzt gar nicht die Sony-Liste oder sowas, aber es war wirklich kein einziges Spiel dabei außer Battletoads, wo ich echt überrascht war, dass es rauskommt. Es ist im zum Großteil.
Was dich auch reizt, oder? Weil Ghost of Tsushima war niemandem klar, dass das kommt.
Das haben sie ja schon
mal. Das wurde ja schon angekündigt, aber da war nicht so klar, was es ist eigentlich.
Da hat nur keiner so wirklich mehr dran gedacht. Das gab es schon noch, das Setting war ja schon klar. Also, und halt wieder also was ich gut fand, war, dass tatsächlich so ein paar neue IPs dabei waren, so wie Ghost of Tsushima.
Control am Ende auch von Remedy, finde ich
stark. Ja, schon Control. Auch cool. Wie gesagt, da bin ich aber noch sehr skeptisch bei dem Spiel, deswegen. Ja. Aber so insgesamt, es ist halt, also, irgendwie, man hatte bei allem so das, fast allem so das Gefühl, oh, sowas habe ich aber schon mal irgendwie gesehen. Nicht so hübsch, nicht so ausgefeilt vielleicht, aber es ist. Der Thrill fehlt gerade so ein bisschen. Also es kommt natürlich auch daher, dass die ganzen Spiele insgesamt einfach ein wahnsinnig hohes Level erreicht haben. Ja. Bei dem es echt schwierig wird, auch immer noch einen draufzusetzen, was sie halt im Moment leider nur mit Sachen versuchen, die mich in Scheißdreck interessieren, wie Battle Royale. Ja. Wobei Battle Royale war weniger, als ich befürchtet hatte im Vorfeld. Aber es ist... Ja. Also, wie gesagt, insgesamt fand ich es jetzt keine überragende Veranstaltung.
Oh, übrigens, weil ich vorhin gesagt habe, ich muss mich noch blamen, es gab keine neue VR-Brille von Sony.
Ja, zum Beispiel.
Das heißt, ich muss mir jetzt Glück. Das alte Modell kaufen.
Da wird auch keine mehr kommen, wenn du mich fragst, aber das werden wir sehen. Nee, aber wie gesagt, also insgesamt, ich hatte auf jeden Fall an unseren beiden Podcasts zu dem Thema mehr Spaß als an der E3.
Das ist ein schönes Wort.
Das ist
ein, kann ich noch unterstreiten.
Ja. Ist bei mir genauso und ich hoffe, unsere Hörer auch. Wir sind, glaube ich, durch. Also mir fällt jetzt auch nicht mehr viel dazu ein und Cyberpunk bin ich auch dabei. Wenn Last of Us nicht wäre, wäre es bei mir auch Cyberpunk. Jo. So, habt ihr noch was? Also ich bin leer geplaudert. Christian, du bist nicht mehr kurz vom Platzen.
Auch ich bin leer geplaudert. Nein, ich platze nicht mehr.
Ja, und Sea of Solitude war mein Highlight heute. Ja.
Das stimmt. Ja, es gab schon so ein paar versteckte Highlights, die...
Ja, wie gesagt, das waren halt überwiegend dann so Indie-Sachen, die wirklich cool waren. Also ich freue mich auch immer noch über Unravel 2, wahnsinnig. Ja.
Ja.
Aber also so, das sind halt Sachen, wo ich sage, super geile Spiele, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, ich fieber da jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr oder ein Jahr lang hin, bis das kommt.
Es war halt kein Half-Life 3-Effekt so in der Art. Niemand rechnet damit und es kommt etwas, wo du sagst, oh mein Gott.
Ja, vielleicht, ich gebe die Hoffnung nicht auf, vielleicht überraschen uns ja die neuen Studios von Microsoft nächstes Jahr.
Gordon Freeman.
Okay, damit können wir jetzt aber nicht zumachen. Ja, auf jeden Fall. Wir werden.
Nee, also ich denke mal, sie haben ja schon auch gesagt, und es war ja auch die letzten Jahre schon immer so, dass sie ihr ganzes Pulver nicht mehr nur auf der E3 verschießen, wie es früher war. Also bis vor 3-4 Jahren war das ja definitiv so. Die Gamescom ist einfach zu wichtig, auch selbst wenn sie so nah dran ist. Eine Tokyo Game Show ist nicht mehr so wichtig. Für uns im westlichen Markt, für den japanischen Markt sicherlich
auch noch. Auch so für dich?
Und naja, aber für Sony schon, oder? Der Last of Us Trailer war doch Tokyo Game
Show. Ja, doch, also das bringen die schon natürlich auch. Also der japanische Markt spielt ja nicht nur Dragon Quest und Pokémon. Deswegen, das kommt da schon auch noch. Und deswegen Gamescom, da glaube ich, da kommt schon noch mal was. Und dann gibt es ja auch manchmal diese Inhouse oder halt diese spezifischen Branchenmessen. Ja. PlayStation Experience, Xbox.
Und bitte vergesst mir Rockstar nicht, da kommt dieses Jahr noch was Großes auf uns
zu. Ja, die großkotzigen, hochnäsigen Affen da. Die meinen, sie haben es nicht nötig, sich auf irgendeiner Messe zu zeigen oder sowas.
Ich finde es cool. Ich freue mich auf Red Dead Redemption 2.
Sollen mal ihre Mitarbeiter verhandeln, dann können sie...
Kannst du den Multiplayer von Red Dead Redemption 2 kannst dann spielen, der geht garantiert genauso lang wie der von GTA 5.
Genau.
Okay. Nee,
deswegen hoffe ich einfach, dass da noch viel kommt und da werden wir auch viel zum Plaudern haben.
Mit Sicherheit. Und was wir auf jeden Fall jetzt auch wieder machen werden, wir werden jetzt auch mal wieder unsere Themenliste, wir haben noch so viele Sachen zu beplaudern, wo wir auch immer wieder im Podcast gesagt haben, das machen wir jetzt bald. Das werden wir jetzt auch mal die nächste Zeit tun.
Darf ich nochmal ganz kurz zusammenbringen? Wisst ihr, wie viele Besucher auf der E3 waren?
Sollen wir mal schätzen?
Was würdet ihr schätzen? Ich habe es nämlich nachgelesen, weil es gab nämlich irgend so einen Businessbericht darüber, über die E3, und ich hatte es ja bei unserem Glaskugeling-Podcast erzählt, dass sie ja so ein bisschen neidisch auf die Gamescom gucken, weil die ja auch finanziell so ein Riesenerfolg ist, weil für die Messe halt auch alleine mit den ganzen Zuschauerzahlen, und dass sie das bei der E3 ja auch jetzt langsam öffnen für Privatbenutzer, die sich keine Ahnung wie viel, $100 eine Karte kaufen konnten.
Echt so teuer?
Jetzt könnte ich es aber ja gar nicht schätzen. Dann sage ich jetzt mal einfach mal ganz, ganz mutig 80.000.
Echt? Weil so bei 10.000 oder 100.000 wäre echt viel.
Ich wäre bei 70.000. Ich kann mich erinnern, es waren irgendwie um die 2010, 2011 waren es, glaube ich, ungefähr 50.000 oder so.
Ja, also sie war ja mal eine Publikumsmesse, da waren sie, glaube ich, bei weit über, also ähnlich Gamescom aus. Gamescom hat, glaube ich, 350.000 Besucher gehabt letztes Jahr und platzt aus allen Nähten. Die E3 war dann eben auch so, und da gab es arge Sicherheitsbedenken, deswegen haben sie es ja wieder eine reine Businessmesse gemacht. 70.000, der Fips hat recht, 69.800 oder sowas waren es.
Krass, ja.
Was ein feuchter Furz ist zur Gamescom, die ja, glaube ich, dieses Jahr nur 370.000 brechen wollen oder so.
Wow. Ja, da werden sich auch nochmal einige News kommen. Gamescom ist im August oder im Juli?
August normal.
August, gell? Ja.
Aber...
Da werden.
Das ist unser Sommernachlese-Podcast.
22. bis 25. August.
21. Das ist doch Spätsommerteil.
Ja, gut, da haben wir dann auch noch was zu tun im August. Das ist ja wunderschön.
Und es gibt noch Tickets.
Ja, da bin ich in Portugal. Es
gibt nicht, leider. Da kann ich nicht hinfahren.
Okay, Leute. Jetzt machen wir aber wirklich hier mal ein Schleifchen dran. Ja, war schön. Ich fand zwei coole Podcasts. Vorbereitung, wo fast alles drin war, was jetzt in der Nachbereitung auch drin war. und vieles Zusätzliche. Ja, genau, dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder, oder ihr hört uns bald wieder. Habt viel Spaß mit der Folge. Gebt uns Feedback. Wir kriegen viel zu wenig. Wie immer derselbe Salmon. Und dann hören wir uns bald. zu etwas ganz anderem, denke ich mal. Jo, dann.
Genau, bleibt gespannt.
Bleibt geschmeidig und bis denn.
Bleibt geschmeidig,
meine Güte. Die nächste Enthüllung kommt bestimmt.
Genau. Ja. Ciao, ciao, macht es gut.
Tschüss, bevor sich jemand enthüllt.
Ciao.